Max, wir müssen reden.
Oh Gott. Nicht mal das Bier geht noch richtig auf. Cheers.
Cheers.
Ich habe hier einen Kaffee. Gucke auf den halb in den Wolken befindenden Sutro Tower. Hat sogar geregnet hier. Danke, Trump.
So hat er schon gekocht. Doch, noch ist es Obama. Noch macht Obama das.
Ach Wetter. Komm, das ist doch. Postfaktisches Zeitalter, hallo. Komm, leck mich.
Hat der Klimawandel ein Transition-Team?
Ja, und das ist gefeuert worden.
Mann, das war ein Jahr, Alter.
Das war ein Jahr, ne?
Ja, es ist noch nicht ganz vorbei. Aber für mich jetzt, ich habe jetzt heute meinen letzten Termin gehabt.
Du hast heute deinen letzten Termin gehabt, okay. Mhm. Was war es denn für ein Termin?
Also ich weiß es ja, aber ich tue jetzt mal so, als ob ich so Moderatoren frage.
Was war es denn für ein
Termin? Also ich war im Bundestag. Geil. Und als Sachverständiger. Denn was die meisten Leute gar nicht mitgekriegt haben, dass ich nämlich Spezialexperte für Sachverstand bin.
Du bist für Sachverstand? Das ist ein Irrtum.
Ich bin Spezialexperte für Sachverstand. Immer wenn die Leute Sachverstand haben wollen, dann werden Spezialexperten wie ich eingeladen und
wird aber
sachverständig.
Herzlichen Glückwunsch, das ist doch echt mein Ritterschlag hier.
Ja, es ist leider ganz grauenhaft bezahlt.
Ja, wer hätte das gedacht?
Es ist sogar für meine Verhältnisse grauenhaft bezahlt.
Mit anderen Worten, du musst das Geld bezahlen.
Genau, wusstest du das nicht? Im Bundestag muss man immer irgendwie 10 Euro Eintritt zahlen. Das ist einer der beliebtesten Clubs in Berlin.
Wir haben die geilste PA.
Auf jeden
Fall. Oh Mann, okay. Aber wirklich, ich meine, wie kommt das denn dazu? Wie wird man denn Sachverständiger?
Eine Fraktion, die im Bundestag sitzt, musste ich einladen. In dem Fall war es die Linke.
Okay.
Und also es ist so unter uns, ne? Ich glaube, das hat der Björn Grau eingefädelt.
Ja, ist doch richtig so.
Ja. Naja, egal. Also.
Ich meine, ich weiß ja nicht mal das Thema, aber ich wette, du kannst zu fast jedem Thema.
Nee, es war tatsächlich auch mal ein Spezialthema.
Ja, also
es ging um Plattformen und Regulierung.
Mhm.
Und ich glaube, das richtige Thema war Interoperabilität und Neutralität bei Plattformregulierung oder so. Und das ist ja nun etwas, womit ich mich seit 6 Jahren beschäftige. Und deswegen fühlte ich mich da gar nicht so unangesprochen. Insofern, also das hat schon gepasst, auch inhaltlich.
Okay. Ja, das ist doch,
aber auch ganz gut. Also ich bin da natürlich, also so bei diesen Sachverständigen, da sitzen ja meistens irgendwie so Juristen, ne?
Mhm.
Und ich bin ja überhaupt gar kein Jurist. Und deswegen argumentiere ich dort ganz anders. Und ich glaube, dass ich meine Perspektive hinzusetzen konnte, die eben keine spezifisch juristische ist. Das Problem bei Juristen ist ja immer, dass sie so ein bisschen so inside the box denken, ne? Also die denken immer innerhalb des Gesetzesrahmens. Sie haben halt das gelernt einfach sozusagen. Wir haben Problem X,
das ist ja
dann haben wir Gesetzesrahmen, wende Gesetzesrahmen auf Problem X an und dann kann man über die Details diskutieren. Ne? Das ist so Jura. Und ich
habe
halt
versucht,
sozusagen. Genau, und ich habe dann halt so ein bisschen versucht, so ein bisschen diese, so ein bisschen so die Vogelperspektive einzunehmen. Und ich glaube, das war ganz gut.
Cool, sehr cool. Also ich glaube ja, dass du da zu dem Thema wirklich was zu sagen hast. Das ist ja, das ist ja, insofern finde ich das ja eine gute, also wenn dich der Björn Grau da reingeschmuggelt hat, dann richtig so. Gute Entscheidung, ja. Hoffe ich, dass er mit dem Ergebnis zufrieden war.
Also ich glaube, die haben es nicht bereut. Ich glaube,
bist nicht rausgeschmissen worden.
Nee, ist ganz abgefahren. Ne? Die haben mich überhaupt nicht rausgeschmissen. Die haben mich sogar aussprechen lassen.
Wie lange hast du denn geredet?
Die Abgeordneten haben dann mal so natürlich immer so Facepalm gemacht, wenn ich was gesagt habe.
Also die nicht geschlafen haben.
Also es läuft so. Also du bist dann halt, wir waren halt dann eben, ich glaube vier, ich glaube, nee, fünf. Fünf Sachverständige, also für jede Fraktion einer sozusagen. Ne?
Mhm.
Und dann geht das erstmal reihum, dass jeder ein Eingangsstatement macht. Das war festgelegt auf 5 Minuten. Und dann können die Abgeordneten uns Fragen stellen. Wir hatten vorher den Auftrag gehabt, einen Fragenkatalog zu beantworten. Du kriegst dann halt so und so viele Fragen, ne, vorher vorab geschickt. Und dann hast du etwa eine Woche Zeit, die zu beantworten.
Schriftlich?
Das war ziemlich genau eine Woche, ja, schriftlich.
Ah, okay.
Und das war richtig viel Arbeit, alter Schwede. Ich habe dann halt wirklich jetzt die letzten paar Tage so ein bisschen durchgeackert, auch das Wochenende. Bin dementsprechend ein bisschen durch. Das war halt richtig viel Arbeit. Also es sind 11 Fragen, wobei jede einzelne Frage halt eigentlich nochmal so mehrere Unterfragen hatte. Und wenn du das nur einigermaßen versuchst, sozusagen vollumfänglich zu beantworten, also ich bin dann halt auf 15 Seiten gekommen, ne?
Okay.
Und das war schon echt ein ordentlicher Text. Und dann wird das Ganze natürlich noch über einen Bundestagsserver veröffentlicht. Und da hast du dann natürlich entsprechende Ansprüche daran, dass das halt irgendwie, wenn deine Dokumente auf dem Bundestag, vom Bundestag veröffentlicht werden, dass du dann irgendwie da auch ein bisschen sauber arbeitest.
Du bist jetzt Teil quasi der bundesdeutschen Geschichte sozusagen. Dokument.
Sozusagen, ja. Ja. Und deswegen, genau, also das, diese Fragen hatte man im Vorweg beantwortet. Da war natürlich die Idee, dass die Bundestagsabgeordneten sich dann halt einlesen und dort dann die entsprechenden Nachfragen auch stellen können.
Waren die Fragen denn gut, die kamen, oder war das?
Okay. Ja, teils. Also ich fand, mit den Juristen konnten sich die Politiker natürlich irgendwie ganz gut austauschen, weil da geht es dann einfach konkret um Regulierung X und Regulierung Y und hast du nicht gesehen. Und das funktioniert ganz gut. Meine Fragen waren auch ganz gut. Also es ist dann natürlich auch ein bisschen so, dass deine Fraktion von der du eingeladen bist, dich auch meistens befragt, ne? Ja. Und mich hat Petra Sitte dann immer befragt, und die waren auch ganz gut, die Fragen. Sie wirkten nicht so, also viele Details, glaube ich, die ich halt in dem Paper ausgeführt habe, kamen einfach nicht zur Frage natürlich, ne? Aber das ist natürlich auch ganz natürlich, weil man hat nur begrenzte Zeit. Und ich konnte die aber eigentlich alle ganz gut beantworten. Die Grünen haben ein bisschen genervt. Dann die Ex-Arbeitgeberin von Diana, Tabea Rösner. Rösner, genau. Die hat die ganze Zeit nur Fragen zum Datenschutz gestellt. Datenschutz. Und also ich meine, es ging um Plattform, ja. Und aber auch sowas von einfältig, so, ja. Ja, aber diese ganzen Leute auf Facebook, die wissen doch gar nicht, was sie tun. Das ist doch, wie können wir sie denn davon abhalten, dass sie doch, also so auf dem Niveau, ja, also wirklich, also so richtig. Und da, ich war Gott sei Dank, mich hat sie nicht gefragt, ne, aber ich war ich kurz davor, mich da einzuschalten. Das war so, Alter.
Okay.
Das war echt anstrengend. Aber das war, ging nicht an mich so, das haben dann die anderen beantwortet, vor allem die Juristen. Das war dann, glaube ich, auch ganz gut, dass sie das beantwortet haben.
Insofern, weil die wissen, wie man sich zurückhält.
Ja, auch vor allem, weil sie dann halt mit sehr, sehr sachlichen Argumenten kommen können. Ne? Ich habe jetzt die Namen leider nicht mehr im Kopf, aber die eine von der Universität, ich glaube von der hier von der TU oder von der Humboldt-Uni, das war jedenfalls, ich glaube, die war von der SPD da. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber die Frau, so eine Juristin, die hat das echt ein bisschen drauf gehabt. Ich habe danach auch noch echt länger mit ihr über so Datenschutz und so geredet, und sie hat echt, sie scheint echt irgendwie eine korrekte, sie scheint da echt echt was auf dem Kasten zu haben. Also das ist ja ganz oft so, ne? Also die Leute, die sich damit wirklich auskennen, also meistens Juristen, die sind meistens viel reflektierter auf diesen Dingen als Politiker. Und die war echt auch eine gute Freude. Also die hat auch gute Antworten geliefert auf die Fragen zum Datenschutz, ne? Also die hat auch für mich jetzt nochmal ganz interessante Perspektiven auf die neue Datenschutzreform der EU aufgezeigt, die ich wirklich interessant finde.
Okay.
Wobei ich dann halt mal gucke, weiß nicht, ob das so Wunschdenken ist, aber naja, sie muss es wissen, sie weiß es sicherlich besser als ich. Egal. Auf jeden Fall, ich fand das auch eine spannende Frau, die hatte auch viel auf dem Kasten. Ja, und ansonsten, ja, also ich war eigentlich ganz positiv überrascht. Es war eigentlich ein relativ hohes Niveau. Die anderen Experten und Expertinnen, die waren auch echt sehr fit.
Wo war das denn und überhaupt? Das war wahrscheinlich in diesem Nachbargebäude.
Paul-Löwe-Haus.
Paul-Löwe-Haus. Also das ist so dieses.
Paul-Löwe-Haus.
Wenn man sich da nicht so auskennt, das ist das quasi dieser Neubau direkt neben.
Zwischen Kanzleramt und Reichstag. Ne?
Genau, da dann in einer dieser Röhren, nehme ich mal an. Da stehen ja so, sind ja so diese Ausschussräume, sind ja immer so runde, wenn ich das.
Genau, das war auch so ein runder.
Okay.
Ausschuss.
Cool, sehr cool. Dann war es jetzt quasi mein offizieller Sache im Bundestag, Menschenskinder.
Ja, ich finde das auch echt gut. Ne? Irgendwie jetzt hier so
würde ich mir ein Lebenslauf
machen. Meine patriotische Pflicht und so.
Also fürs Geld hast du es auf jeden Fall nicht gemacht. So viel haben wir da mal durchgehört. Also falls da jetzt irgendjemand kommt mit Lügen-Michi und alles nur fürs Geld, dann zeigst du ihm die Rechnung und lachst mal laut. die patriotische Pflicht, das hört man aus Deutschland aber auch nur relativ selten.
Das war ja auch nur Spaß.
Ja, klar.
Ich habe es für den Ruhm getan.
Ja, kann man ja auch mal machen. Finde ich ja sehr cool.
Ich habe den ja auch irgendwie gesagt, also mein Eingangsstatement war ja so ein bisschen, okay, also ihr wollt jetzt hier als Staat auftreten als Plattformregulierer. Ich sag euch mal eine Neuigkeit, ihr versucht hier Schiedsrichter zu spielen in einem Spiel, wo keiner mehr auf euch hört.
Okay.
Und also ich hatte halt den konkreten Vorschlag zu sagen, sag ich mal, Neutralität und Interoperabilität zu sichern, ist eigentlich viel besser, nicht Schiedsrichter zu spielen, sondern das Spiel selbst mitzuspielen. Und das funktioniert für den Staat, indem er sehr aktives Commitment zur Open-Source-Szene macht, indem er selber mithilft, Standards zu finanzieren, Standards zu auditen, und vor allem auch Open Source selber einzusetzen auf allen möglichen Leveln der Behörden und das Ganze sozusagen zu fördern. Und eine der Sachen, also eins meiner Hauptargumente war auch, dass meiner Meinung nach es eigentlich zwangsläufig so kommen wird, dass sich der Staat extrem abhängig macht von Plattformen. Also auf verschiedenste Art und Weisen. Ne? Also ich meine, diese verzweifeltes Flehen von Maas und Merkel an Mark Zuckerberg, doch endlich mal Deutschlands Hassproblem zu lösen, ja, das ist ja auch nur so ein Symptom einer veränderten Machtdynamik. Ja?
Naja, um ein anderes Beispiel hier von uns zu nennen, der aktuell gewählte Präsident dieses Landes kommuniziert mit seinem Volk im Augenblick ausschließlich über eine Plattform, der es finanziell nicht ganz so brillant geht.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist, da bin ich aber, also Twitter kann nicht pleite gehen die nächsten 4 Jahre.
Also auf jeden Fall, Plattformen providen halt eine ganz, ganz, ganz wesentliche infrastrukturelle Grundlagen für Gesellschaft insgesamt, für die Demokratie und so weiter und so fort. Gibt auch noch, und eine Sache, die mich halt seit einiger Zeit also ein relativ neuer Gedanke, der mich aber krass umtreibt momentan, ist Cyber Security doch, ne? Also ich weiß, das Wort Cyber darf man in der deutschen Netzszene nicht nennen, aber ich finde, das ist ein ich finde das legitim, dass da man da irgendwie ein Wort für findet und man sagt halt einfach Cyber, scheiß drauf, ja. Ich sage einfach Cyber, der Cyber, ja.
So, ich sage also jetzt einfach Cyber, mal Cyber.
So, ich sage jetzt einfach mal Cyber. Ja. Also der Cyber ist ja los und das kann halt auch einfach mal keiner mehr irgendwie so richtig, das kann keiner mehr leugnen, ja. Also wir haben wahrscheinlich wir können da nachher nochmal detailliert drüber sprechen, aber wir haben wahrscheinlich eine US-Wahl, die jetzt gerade mit dadurch beeinflusst wurde, dass ein Foreign Actor halt sich in die E-Mails von Politikern eingeklinkt haben und dann selektiv Leaks gesteuert haben, ja. Und der Bundestag war ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube letztes Jahr war das ja, war der Bundestag ja auch gehackt worden. Und ja. Die Dokumente, die jetzt über den NSA-Untersuchungsausschuss über WikiLeaks rausgeknallt sind, wird ja auch jetzt darauf gemappt, dass das halt aus diesem Hack herauskam. Mhm. Und also das heißt mit anderen Worten, es wird gerade alles zur kritischen Infrastruktur, was irgendwie mit Politik zu tun hat.
Ja.
Gleichzeitig haben wir aber auch eine Ausweitung von, sag ich mal, hackbaren Geräten in die persönlichen Haushalte, also ne, irgendwie Internet of Things, aber auch sozusagen in, sag ich mal, ganze Städte, die umgerüstet werden, ne, dieses Smart, wie heißt es, Smart City Konzept und so. Also das heißt mit anderen Worten, wir werden immer angreifbarer auf diesem Vektor.
Wir sind schon
angreifbar. Und dann kommt eben die Frage, und dann kommt erstmal die strategische Frage, wer kann uns denn dann beschützen? Ne? Also das geht dann halt um eine ganz klare Frage von Schutz und einer der ganz, ganz wesentlichen Gründe für Staaten ist Schutz, also Schutz für seine Bevölkerung gegenüber Angriffen und so weiter und so fort. Ja. Das ist im Endeffekt die Grundlage des der westfälischen Ordnung. Wir haben Staaten, die haben eine Souveränität und diese Souveränität besteht darin, dass sie auch ihr Volk vor Angriffen von außen schützen. Und wenn du dir anschaust, was der Staat in der Hinsicht tut, dann ist das einfach nur noch verzweifelter Quatsch, ja. Also diese Cyberware, die sie einrichten wollen und dann nochmal ein Gremium hier und nochmal ein Gremium da und jeder weiß, dass sie da keine guten Leute haben und auch keine guten Leute kriegen, denn wer denn richtig was drauf hat in Sachen IT-Security, der kommt doch nicht irgendwie, der sitzt sich doch nicht da irgendwie mit irgendwelchen Bundeswehroffizieren in die muffige Kammer.
Bei einer schlechten Kadettenbezahlung wahrscheinlich noch zu einem.
Bei einer schlechten Kadettenbezahlung, was weiß ich ja. Also das ist doch alles Gemokel. Ja? Das heißt also, es kommt die Frage, wer hat die Kapazitäten? Wer kann denn schützen? Und das, da muss man einfach ganz klar sagen, das sind die Plattformbetreiber. Das ist Facebook, das ist Google, das ist Apple, das ist wahrscheinlich auch Microsoft, trotz aller Vorurteile. Das sind die Leute, die haben die wissen erstens irgendwie, wie ihre Systeme funktionieren. Die wissen, wann und wo, wie sie die Dinger patchen müssen. Also sie müssen es sowieso machen. Sie sind schon sozusagen der Schutzschirm. Und drittens, ein Staat läuft dann natürlich schnell die Gefahr, dass er sagt, okay, dann machen wir doch einfach, kaufen wir jetzt hier alles von Microsoft und machen einen Vertrag mit denen, dass wenn hier die Scheiße am Dampfen ist, kommt ein Flugzeug an innerhalb von 12 Stunden und dann stehen hier 20 Leute von Microsoft und retten den Tag, ja. Und also das ist sehr, ich halte das für ein sehr wahrscheinliches Szenario, einfach weil es gar nicht anders geht, ja. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, der Staat muss jetzt auf Open Source gehen und weil es ihn dazu zwingt, eigene Kompetenzen aufzubauen.
Ja, also das, da möchte ich, also ganz, ganz kurz vorneweg, was ich da gerne einwerfen würde, ist, ich glaube, was der Staat machen kann, definitiv in der Situation, ist ein Regelwerk schaffen, um Incentives zu schaffen für Unternehmen, die Strukturen sicherer zu machen. Also was im Augenblick, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem ist, das hat man jetzt auch in Deutschland, gab es ja gerade wieder ein aktueller Fall, wo das Telekom-Netz mal für einen Tag ja mindestens ausgefallen war. Und dann hast du da die Situation, dass, weil halt irgendwelche Router massiv angegriffen waren. Und diese Situation hat man jetzt ständig. Also dieses, dass irgendwelche, es gab ja auch diesen berühmten Angriff auf Dyn, auf diesen DNS-Provider, der ist ja auch über irgendwelche offenen Router oder Fernseher oder ich weiß nicht, über irgendwelche
Kameras, glaube ich, auch
ganz viele, Sicherheitskameras, ja. Und Zeug gelaufen. Und da hast du halt, also ich meine, die Betriebssysteme, so Microsoft, Apple und so weiter, die haben irgendwann mal, haben die auf die harte Tour gelernt, dass Sicherheit wichtig ist und geben sich sehr viel Mühe, ihre Betriebssysteme abzusichern. Das wird nicht immer perfekt sein, aber das ist im Augenblick, glaube ich, in einem Status, wo es gut ist. Was, glaube ich, ein viel größeres Problem ist im Augenblick, sind halt diese 120.000 Routerhersteller, die irgendwo in China, Hauptsache billig, weil das ist halt das, was die Telekom kauft, wenn sie einen Plasterrouter kauft. Ich glaube nicht, dass die 3 Euro mehr ausgibt für irgendwas. Sich die Dinger halt zusammenkauft und dann werden die hingestellt und dann werden sie nie wieder aktualisiert. In dem Fall war es ja, die Telekom wusste ja über diese Sicherheitslücke Bescheid, hat sie aber nicht für fixenswürdig, also für reparaturwürdig erklärt. Und wenn man da irgendwie, ich glaube, da könnte man als Staat schon hingehen und könnt zum Beispiel die Haftungsregeln irgendwie ändern. Könnt sagen, also wenn ihr, wenn ihr da Sicherheitslücken drin habt, dann könnt ihr verklagt werden und dann zahlt ihr aber auch. Und wenn die Telekom jetzt irgendwie gezwungen wäre, an ihre Kunden da, oder also sagen wir mal an Unternehmenskunden, die sagen, okay, war ein Sonntag, insofern geht es jetzt halbwegs, wird es wahrscheinlich nicht so schlimm wäre, aber nehmen wir an, das wäre eine Woche gewesen. So, ja, da saßen jetzt unsere 20 Mitarbeiter, die konnten nicht arbeiten, das macht einen Verdienstausfall von 30 Euro pro Stunde pro Nase, blablabla. Hier 4.000 Euro. Bitte sehr. Dann würden die sicherlich, da hätten die ganz anderen Incentives, mal auf Sicherheit zu achten. Und das ist jetzt, auf die Telekom einzuhacken, ist da leicht, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich einen Speedport-Router hatte und da war irgendwann mal das SSL-Zertifikat ausgelaufen und ich habe für diesen Speedport-Router immer noch jeden Monat irgendwie Miete zahlen müssen. Und dann habe ich gesagt, hallo, da kommt irgendwie eine Fehlermeldung, dass euer SSL-Zertifikat ausgelaufen ist. Ja, das musst du einfach wegklicken. Ja, wollt ihr nicht mal ein Update machen? Nee, das ist auch so sicher. Also mit anderen Worten, hat sich bei mehreren 1000 verkauften Geräten offensichtlich nicht mal jemand, sie haben es nicht mal für nötig gehalten, irgendwo mal sich 10 Minuten hinzusetzen und ein neues SSL-Zertifikat da in das Paket zu schrauben und damit ein Update rauszugeben. Und das ist sowas.
Daten die denn überhaupt? Also das ist die Frage, ne? Also tun die das?
Na, in dem Fall hätten sie es, also ich weiß es nicht. Also es gibt halt, ich habe das immer ausgeschaltet. Ich würde es mittlerweile, also bei Leuten, die keine Ahnung haben, würde ich es immer tunlichst angeschaltet lassen, dass dein Provider für dich das aktualisieren kann, das ganze Zeug. Ja. Das ist ja auch immer das, was sie behaupten, warum sie keine fremden Router zulassen wollen, damit sie sicherstellen können, dass die immer auf dem Stand sind. Ob da tatsächlich jemals ein Update kommt, ich bezweifle es. Also für den Speedport-Router, ich weiß nicht, da gab es irgendwie.
Das Speedport ist ja auch nur so eine Handelsmarke, das sind ja immer andere.
Genau, also ich hatte da irgendeine Fritzbox unten drunter, da gab es ein, zwei Mal ein Update, aber öfter auch nicht. Und ich möchte nicht wissen, mittlerweile sind das ja irgendwelche billigen Router aus China tatsächlich. Da ist das wahrscheinlich nicht viel. In dem Fall muss man ja konkret sagen, hätte die Telekom ja relativ einfach diesen Angriff von außen verhindern können, indem sie einfach den entsprechenden Port zumacht. Also das muss sie gar nicht in jedem einzelnen Gerät machen, sondern sie hätte halt auf Netzwerkebene irgendwo sagen können, also da gibt es bei den betroffenen Routern war halt ein Port offen, über das du eine Remote-Administrierung machen konntest und da konntest du dich halt reinhacken. Und es gab keinen guten Grund von außen diesen Port offen zu lassen.
Ich dachte, das wäre so ein Wartungsport.
Ja, aber den können sie ja so machen, dass die Telekom selber drauf kann, aber dass du halt von außerhalb des Netzes nicht drauf kannst. Dass du nur von bestimmten Geräten drauf kannst. Und oder eben bei Bedarf aufmachen oder wie auch immer. Da gibt's ja tausende Möglichkeiten. Also da hätte man schon einiges machen können, um das noch, ohne jetzt wirklich viel Ahnung zu haben, um das deutlich sicherer zu gestalten. Aber offensichtlich ist die Bereitschaft dafür Geld in die Hand zu nehmen, doch noch relativ gering und das Bewusstsein noch nicht da. Und
aber auch hier finde ich, wäre Open Source auch eine Möglichkeit. Also dass man halt zum Beispiel dann einfach sagt, okay, man unterstützt Projekte, die halt Linux-Systeme für Router sozusagen entwickeln und up-to-date halten und so weiter und so fort. Weil das Problem, der Billig-Router aus China ist ja, diese werden halt unglaublich, die Hardware ist unglaublich billig zusammengelötet, was aber nicht das Problem ist. Das Problem ist halt die Software. Sie haben keine Ressourcen, werden keine Ressourcen dafür aufgewendet, Software zu schreiben, die sicher und gut ist. Und wenn man aber sozusagen extern gute Software bereithalten würde, wo die Telekom einfach sagen könnte, okay, ohne weitere Kosten bügel ich dann halt dieses spezielle Linux drauf, ja, das dann halt sich automatisch updatet und irgendwie halt auf dem neuesten Sicherheitsstand ist, dann könnte man ja auch dort, sag ich mal, so best of both worlds haben, also den billig Router aus China mit einer sicheren Linux-Software.
Die Software gibt's. Also auf den meisten Routern läuft Linux. Und ich habe jetzt hier auf meinem TP-Link-Router, da läuft DDWRT drauf. Ansonsten gibt's auch OpenWRT und also alles, was WRT drin hat. Okay, hier läuft kein WRT drauf, weil ich gerade feststelle, dass da kein Kabel mehr drin, also dass da kein Stromkabel mehr rangeht. Aber du weißt, was ich, also diese Software gibt es durchaus.
Ja, genau. Also es ist auch Freifunk hat ja auch so einen eigenen Linux-Distro.
Ne? Ich glaube, das ist auch so eine WRT-Distribution, OpenWRT oder irgendwie sowas. Das ist dass es alles definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite muss man halt so sagen, so dieses ganze Open-Source-Zeug, so geil ist das auch alles nicht, wie wir alle bei OpenSSL bemerkt haben.
Klar, aber das ist ja der Punkt, da fehlen auch die Ressourcen und das ist eben dort, wo der Staat ja im Endeffekt den Game-Changer spielen könnte. Das ist meine These. Ja.
Also auf jeden Fall, also was man auf jeden Fall machen könnte, man könnte dem Ganzen Priorität geben. Wenn man Open Source hat, dann hat man wenigstens die Chance, es zu reparieren. Wenn du es irgendwie wirklich, wenn du irgendein Binary-Blob von irgendeinem chinesischen Hersteller oder muss kein chinesischer sein, soll jetzt kein China-Bashing sein, aber wenn du da einfach nur einen Binary-Blob drauf hast und du hast keinen Zugang zum Quellcode, dann ist das immer scheiße. Und wenn du wenigstens Zugang zum Quellcode hast, dann kann man theoretisch wenigstens irgendwas machen. Dann ist man nicht hoffnungslos ausgeliefert. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Insofern hast du da ohne Frage recht. Die Telekom wäre, wenn sie tatsächlich, die Telekom wäre ja immer gerne mehr als ein reiner Netzprovider und ich glaube, wenn sie da mehr machen würde, als nur ihre eigene Oberfläche draufklatschen lassen und das ganze User-Interface in rosa färben zu lassen, dann könnte sie da ohne Probleme sehr, sehr, sehr viel mehr stemmen. Aber im Augenblick haben die, vermute ich mal, die Leute, die dafür zuständig sind, intern da ein ziemliches Argumentationsproblem, warum man das denn machen sollte, weil das kostet ja alles nur Geld. Und im Augenblick muss man ja einfach sagen, die Kosten, die durch solche Sachen entstehen, sind einfach sehr, sehr niedrig. Also so ein schöner Fall, was jetzt ja relativ häufig mal vorkommt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor ein paar Wochen ist hier konntest du in San Francisco kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil die SFMTA, die entsprechende Firma oder die entsprechende Institution, die dafür zuständig ist, komplett gehackt worden ist. Und denen sind alle Rechner komplett über jeden Fahrkartenautomaten die gesamte Hardware verschlüsselt worden.
Also literally günstig, so? Also,
ja. Was? Literally günstig?
Also du hast ja gesagt, das ist gar nicht so viel Kosten, die von diesen Sachen verursacht werden. Im Gegenteil.
Ach so, ja.
Umsonst.
Was ich aber wollte, dass so dieses Ransomware, also dieses, ich verschlüssle mal irgendwo bei einer kleineren Firma alle Daten auf der Festplatte. Mhm. Und dann erpresse ich da irgendwie für das Passwort, um das wieder zu entschlüsseln, nämlich sage ich, hier überweis mir mal $10,000 oder irgendwie sowas. Das ist, Krankenhäuser lassen sich da 60, 70, 80, 100.000 Dollar rauspressen, was halt immer noch billiger ist, als einen IT-Security-Experten einzustellen.
Ja.
Und dann machen die halt eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Dann sagen sie, naja, solange das jetzt hier zweimal im Jahr passiert, sind wir günstiger.
Vor allem, das Problem ist doch eigentlich auch dieses ganze, so IT-Security-Mensch in so einer Firma, da bringt doch nichts. Das ist halt, wenn egal ob du die Podesta-Mails nimmst, die DNC-Hack oder die Ransomware, es ist doch immer der Mensch, der auf irgendwas draufklickt, wo er hätte nicht draufklicken
also können. Also bei den Podesta-Mails, da gibt's ja mittlerweile, da hat ja diese Mail, in der das Ganze gefischt worden ist, die hat ja wohl Podesta noch selber weitergeleitet an den Helpdesk und hat so gesagt, das scheint mir fishy. Und dann haben die gesagt, nee, das ist alles gut. Also da hätte in dem
Fall... Stimmt, warte mal, habe ich auch gelesen. Und ich glaube, der Helpdesk-Mensch meint, er hätte sich verschrieben.
Genau.
Er wollte eigentlich, it seems illegitimate oder sowas.
Genau, er wollte eigentlich schreiben, genau, er hat das IL vergessen oder wie auch immer. Und
so.
So. Und Sie hatten halt überlegt.
Deswegen haben wir jetzt Trump, Alter.
Und sie haben halt überlegt, ob sie Two-Factor Authentication einschalten. Und da hat aber auch wohl irgendjemand von Helpdesk gesagt, nee, das verwirrt euch alle zu sehr, das lassen wir mal lieber. Und
nein, dann hat Google eure Telefonnummer. Google ist voll böse.
Dann hat Google. Und also falls ihr noch einen Grund brauchtet, bei euren Mails Two-Factor Authentication einzuschalten, macht das bitte. Es gibt OnePass.
Sonst haben wir Trump.
Sonst seid ihr schuld an Trump. Aber das ist, also da könnte man, also das ist nicht, also das ist, also ja, der einzelne Security-Mensch bringt wahrscheinlich relativ wenig, weil gerade in so einem Krankenhaus hast du halt diese Situation, dass da jeder Tropf mittlerweile, also das ist, die Desktops da irgendwie, die Computer, an denen die Leute sitzen und arbeiten, die halbwegs sicher zu halten, das wäre vielleicht noch ein lösbares Problem, wenn man irgendwie lostreten könnte, dass die Hardware mal hin und wieder mal ausgetauscht wird und dann die Software aktuell gehalten wird und nicht irgendwie ein altes Windows XP da ungepatcht jahrelang rumläuft und sowas. Das sind natürlich die Sachen, die man die sozusagen, das ginge noch. Was, worauf du halt wiederum keinerlei Einfluss hast, das sind halt, du waderst gerade ganz ordentlich. Ich weiß nicht, was du da nebenbei treibst, aber es klingt so, als ob du, egal. Und
ich habe hier Spaß mit mir selbst. Und du?
Too much info. Ja, du warst ja heute auch im Bundestag als Experte, insofern seid ihr mal ein bisschen Entspannung gekönnt.
Ich bin ein bisschen kaputt, deswegen ja. Schnaufe ich so.
Ach so.
Weißt du was, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich war heute laufen, danach war ich, ich war im Seminar, ich gebe jetzt ein Seminar in der UdK, und dann bin ich von dort erstmal in ein Café, habe mich noch auf die Sitzung vorbereitet, bin dann zum Bundestag, dann bin ich ins Büro gefahren, jetzt sitze ich hier mit dir und Podcast, das ist sozusagen mein dritter Termin.
Nachher hast du dann noch die Papstaudienz. Also hat der Papst noch die Audienz bei dir.
Hat der Papst noch die Audienz bei mir, genau.
Ja, und das sind dann zum Beispiel eben in Krankenhäusern, das sind halt irgendwelche, jeder Tropf hat irgendwie ein Embedded Windows drauf. Jedes medizinische Gerät, was die da haben, ist mittlerweile voll im WLAN drin, computerisiert. Und darauf haben es diese Hacker abgesehen. Und das kannst du halt, die werden niemals aktualisiert. Da ist nicht mal die Möglichkeit vorgesehen, das zu aktualisieren. Ich habe mal so ein Video gesehen, ich glaube von Great Scott war das, so ein YouTube-Video, der hat so ein Tablet, so ein sauteures, gekauft, was für den medizinischen Bereich gemacht war und hat das aufgeschraubt und hat da mal reingeguckt und das war wirklich, also das war auch von der von der Hardware, das war einfach aus AA-Batterien zusammengesetzt und mit ein bisschen Kleber und mit Tesafilm und so. Also ich hätte das besser hingekriegt. Ich hätte diese Lötstellen besser hingekriegt. Das hat jemand zusammengebaut, der das erste Mal in seinem Leben. Und da ist natürlich dann auch irgendein total veraltetes Windows drauf. Und das kriegst du nur hin, wenn du die Gerätehersteller dafür entsprechend in Haftung nimmst. Und wenn du halt sagst, ihr könnt nicht einfach nur so ein Gerät hier hinstellen und so tun, als ob es sicher wäre, sondern ihr müsst dafür sorgen, dass das regelmäßig gepatcht wird und dass das auf dem Stand der Dinge bleibt. Und dafür muss ein Kulturwandel her bei den entsprechenden Firmen. Aber das funktioniert ja noch nicht mal bei Telefonen so richtig. Ich meine, wenn man sich Android anguckt oder eben, also wenn das nicht gerade die Google-Plattform ist oder Apple oder vielleicht noch meinetwegen Samsung, wenn man da diese ganzen billigen Hersteller nimmt, die von denen es hunderte gibt, viele von denen siehst du nie wieder ein Update. Und das ist, ich glaube, da kann die Politik, könnte die Politik, wenn sie wollte, schon große Hebel umlegen und das zumindest mal ein bisschen in die richtige Richtung leiten. Aber das wird Zeit brauchen.
Das mit der Haftung schreibe ich auch in meinem Bericht.
Das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt. Was ich mal zu diesen Podesta-Mails sagen wollte, das finde ich ja so lustig, dass da irgendwie niemand mal drauf guckt, dass klar, die entsprechenden Republikaner und Trump-Mails sind nicht geleakt, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht entsprechend noch da sind. Also die gleiche Instanz.
Sind ja angeblich auch gehackt worden. Ne? Also die das GOP haben sie auch die Mails rausgeholt.
Haben sie? Das weiß ich, ist sogar bekannt.
Es kam ja diese Meldung, dass die CIA sagt, ja, Russland hat aktiv versucht, Trump zu unterstützen. Und das basiert auf der Erkenntnis, dass eben nicht nur die Demokraten gehackt wurden, sondern auch die Republikaner, aber die Republikaner halt nicht veröffentlicht wurden.
Ne? Ah,
also das heißt, sie haben beide gehackt, aber eben nur die Demokraten veröffentlicht. Was also, dann eben bei der CIA sozusagen, daraus schließen sie, dass die Russen sozusagen direkt direkt Trump einsetzen wollten.
Gut, also mit anderen Worten, die Russen können jetzt schön sagen,
und das Krasse ist ja, sie wussten das ja schon viel länger.
Die sie da haben.
Und sie wussten das ja schon viel länger, ne? Und sie haben jetzt zurückgehalten bis nach der Wahl. Ne? Das war ja auch so interessant. Das ist ja auch das Krasse so. Also
das ist halt.
Wenn du überlegen willst, ne, warum hat Trump so komisch geguckt, als er sich mit Obama 1,5 Stunden im Weißen Haus unterhalten hat. Ne? Also der Trump hat da ja geguckt, als hätte er gerade von seinem Todesurteil erfahren.
Ja. Yeah.
Ne? Die ganze Presse, die ganzen Fotos über. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Obama ihm das da gesagt hat. Weil Obama wusste Bescheid, ne? Klar, der wurde halt von der CIA gebrieft. Und naja.
Trump ist ja nie zu den Briefings gegangen.
Ja, das war ja vorher.
Ja, das war vorher, aber trotzdem. Der Typ ist egal. Ja.
Aber ich meine, ja, also es ist halt, ich meine, wir wissen halt natürlich immer noch nicht hundertprozentig, wer das war, aber es gibt so viele Hinweise mittlerweile, dass die alle nach Russland zeigen und das ist irgendwie, Ich habe da gar
Also auf jeden Fall wird es ein Faktor sein. Es wird in zukünftigen, es ist ja im Endeffekt egal, wer das ist, auf jeden Fall hat da jemand probiert, das Ganze zu beeinflussen. Das ist ein Problem und dass bei der DNC da, also da sollten jeder, der irgendwie mit Politik zu tun hat, wie du gerade richtig sagtest, dass jeder, der mit Politik zu tun hatte, sollte das sich angucken und sollte sehen, das kann mir auch passieren. Weil das wird selbstverständlich auch, also ich meine, wie gesagt, dieser Bundestags-Hack, dass der so wenig Konsequenzen hat, ist eigentlich auch schlimm, muss man mal sagen. Das wird aber auch auf unterer Ebene. Das Kompromat sammeln, das ist klassische Geheimdienstarbeit, das wird wahrscheinlich früh genug anfangen. Das heißt, da wirst du auch als kleiner
Die waren doch auch schon in CDU-Servern und irgendeinem Landesverband waren sie doch auch schon drin.
Natürlich. Also ich würde einfach davon ausgehen, dass im Augenblick, so wie ich den aktuellen Stand der Politik kenne, so wie sie sich verhält und wie ihr Verhältnis zur Technologie ist und veraltet wie die Hardware oft ist und so diese ganzen, würde ich einfach davon ausgehen, sie waren überall drin. Also das ist halt jetzt, ja. Also bloß weil es nicht öffentlich ist, dass wenn alles öffentlich wäre, das wäre noch die gute Variante. Geht einfach davon aus, dass dass es erst veröffentlicht wird, wenn ihr oder euch gegen euch verwendet wird, sobald ihr irgendwas Falsches macht.
Also es wird jetzt halt im Wahlkampf. Also ich bin mir ziemlich sicher, die sitzen schon auf einem Haufen Material, ja, und das wird jetzt gehortet für spätestens im August, September werden wir da eine Menge sehen von. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wahrscheinlich über WikiLeaks.
Das ist unfassbar, oder? Was WikiLeaks da, wie WikiLeaks so von so einem, von also wie der sich da einspannen lässt, dieser Idiot.
Das ist echt krass, ey.
Ja, also was ich ja das Krasse finde an diesen ganzen DNC-Sachen, da war ja nichts, da war ja keine Smoking Gun drinnen nach wie vor. Das war ja wirklich. Ja,
hallo? Pizzagate?
Oh Gott. Stimmt.
Es war doch, da ist ganzer Kinderschänderring ist ja. aufgeflogen, Max. Mhm. Ja, das ist von wegen, da war keine Smoking Gun, ja, also bitte.
Ja, also bitte. Also wie gesagt, das ist da wirklich am Anfang war es ja, also Pizzagate ist ja auch erst erfunden worden nach der Wahl, wenn mich nicht alles täuscht. Also jedenfalls habe ich da,
war schon während der Wahl.
War schon während der Wahl, okay. Aber auf jeden Fall, da war ja wirklich nichts drin, was irgendwie nennenswert ist. Also ich war ein wenig... Ich war doch etwas, also ich war beeindruckt, wie gar nichts da eigentlich kam. Also dass da so an konkreten Sachen, dass da so wenig dabei war, dass das hat mich echt umgeworfen. Aber das hat halt überhaupt keine Rolle gespielt, weil halt alle so diese, oder viele, genug Leute dieses Gefühl haben, dass sie jetzt in irgendwas Geheim darum wühlen und dass da schon irgendwas Schlimmes dabei sein wird. Also das ist, einfach diese Aura dessen, dass die da irgendwas in ihren privaten Mails machen, was geheim sein könnte und was nicht koscher sein könnte, das hat schon komplett ausgereicht. Das finde ich auch das eigentlich irre. Das ist ja nicht so, dass du da irgendwie jetzt irgendwas drin finden müsstest, sondern sie haben es halt, das finde ich, ich weiß aber nicht, wie oft das noch funktioniert. Also ich glaube, das ist ein Effekt, der sich abnutzen wird. Wie leicht die Öffentlichkeit auf sowas beeindruckt, von sowas beeindrucken lässt. Aber ja, es ist bizarre Sache.
Ja. Und das ist irgendwie, also weißt du, wenn nur Trump gewählt worden wäre, ne?
Ja.
Ich meine, das ist halt so, überleg das mal, Trump wurde gewählt.
Ja.
Ich bin da auch noch nicht drüber weg.
Nee.
Aber ich meine, wenn es nur das wäre, ja.
Ja.
Also die Art und Weise, wie er gewählt wurde, diese völlige Loslösung von jeglicher intellektueller Wahrhaftigkeit, die dort stattgefunden hat. Ne? Also damit rede ich nicht mal über Fake News oder sowas wie Pizzagate. Das sind so Lunatics und Verschwörungstheoretiker, die gab es ja immer. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber so, ja, das ist okay. Aber alleine wie Donald Trump höchstpersönlich, ja, so offensichtlich die ganze Zeit gelogen und betrogen hat, in aller Öffentlichkeit, ohne auch nur es verschämt verstecken zu wollen. Und dass die Leute nicht ihnen sofort in das letzte, hinterletzte Loch haben verschwinden lassen. Also dass so etwas funktionieren kann, da komme ich nicht drüber hinweg, weil das halt eigentlich, das sagt etwas so Schlimmes über die Gesellschaft und den Zustand der Welt, dass ich da nicht drüber hinwegkomme, dass ich diese Wahrheit gar nicht akzeptieren kann. Also dass halt im Endeffekt alles egal ist, ja. Also alles, was ich mir, also natürlich, wir haben immer drüber geredet, dass Politik ist viel Inszenierung, in der Politik wird gelogen, in der Politik wollen Leute Macht und in der Politik sind Leute unaufrichtig, ne? Geschenkt, so, ja. Aber das war halt ein Reden über die Abweichung von der Normalität, ja. Und das, was wir jetzt erlebt haben, ist halt nicht mehr eine Abweichung von der Normalität, sondern es ist eine komplette Aushebelung der Normalität und Ersetzung mit einer ganz anderen Welt. In einer Welt, in der Fakten überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheinen, in der Leute drauf scheißen, ob jemand, der irgendwie ihr Präsident werden will, sie von vorne bis hinten belügt. Also, wo so offensichtlich belügt ist, dass es noch nicht mal sich Mühe gibt, das zu verschleiern oder so. Also, das sind Sachen, die kriege ich immer noch nicht in meinen
Kopf. Ah, ehrlich gesagt, also ich, das ist was mir in den letzten Wochen ordentlich auf den Sack geht, ist halt ich finde, also es ist, ich will die Situation nicht gut reden, die gerade ist, aber ich habe auch das Gefühl, wir brauchen auch nicht noch mehr Schwarzmalerei, als sowieso schon gegeben ist. Und ich habe gerade das Gefühl, dass an dem Punkt, also ich glaube, so dieses Postfaktische, was du da, also neulich habe ich einen Artikel darüber gelesen, so ein Posting, das Erste, was im Post darauf hindeutet, dass wir in postfaktischen Zeiten leben, ist, dass alle behaupten, wir würden in postfaktischen Zeiten leben, dass es früher irgendwie besser war. Politik wird schon immer in erster Linie über Gefühle gemacht und
aber das ist das, was ich sage. Also das habe ich doch schon alles eingepasst. Ich habe doch gesagt, ja, natürlich, in der Politik wird gelogen, in der Politik spielen die Leute falsch und so weiter und so fort, ja.
Aber
geschenkt. Aber es ist doch noch nicht so gewesen, dass jemand sagt, hallo, ich lüge euch an, wählt mich trotzdem und die Leute sagen, yeah.
Nein, so hat das natürlich nicht gesagt, aber
aber das war doch, das hat er so gesagt, also im übertragenen Sinne, aber also das ist doch genau das, was passiert.
Aber das passiert doch bei anderen genauso, dass du hin und wieder mal sowas hast, dass Leute einfach, also ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Berlusconi damals dass nicht offensichtlich war, was das für ein Scharlatan ist und dass du hast das so oft, dass die Leute halt mit begrenztem Wissen arbeiten und sich nicht wirklich viel damit beschäftigen und sowas und das auch nicht wissen oder schlicht und ergreifend nicht wahrhaben wollen. Also das ist, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass gerade, ich habe so, wir haben, ich fange mal so an, von Schröder existiert ja dieses berühmte Zitat, dieses Ich regiere nur mit Bildband und Glotze, also zwei Springer Medien plus dem Fernsehen und dass wir, und das reichte für ihn, um Politik zu machen und um die Leute auf seine Seite zu kriegen oder hinreichend auf seine Seite zu kriegen, um halt weiter gewählt zu werden für eine relativ lange Zeit lang. Und damals hat jeder, okay, das SPD ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie CDU, insofern hat man es vielleicht nicht ganz so laut getan, aber das ist natürlich eigentlich ein Satz, der eine, für eine Demokratie eine, fast ein Offenbarungseid ist.
Aber guck mal, nimm doch mal diesen Satz, ja?
Ja.
Und vergleiche ihn mit: Also ich kann am helllichten Tag mitten auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und das würde mich keine Wählerstimmen kosten, ja?
Ja.
Nimm doch diese zwei Sätze und jetzt erzähl mir bitte nicht, dass das dasselbe
Ding ist. Aber er hat niemand auf der Fifth Avenue erschossen.
Nein, aber er hat das,
ne, er hat Schröder das halt
auch nicht nur mit Bildbums und Glotze regiert, ja? Also darum geht's nicht, aber das ist etwas, so etwas sagt man, also
sowas, ich finde das, ich finde, dass man so einen Satz sagt, also dass halt eine Karriere nicht wegen irgendeinem flapsig dahingesagten Satz und in dem Fall, ich meine, er hat halt, also ich will jetzt um Himmels willen nicht Trump in Schutz nehmen, aber
das tust du aber gerade.
Ja, ich finde, was er politisch gerade macht, etc., diese ganzen Sachen, die finde ich alle schlimm. Aber ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende, jetzt ging so vor ein paar Tagen ging rum, dass ja das Time Magazine hat ja Trump zum Person of the Year ernannt und er hat sich ja dann darüber beschwert, warum ist er. Dann hat er.
Warum nur Person of the Year und nicht des Jahrhunderts?
Nee, er hat halt, und jetzt war irgendwie eine Schlagzeile, er hat sich beschwert, dass er Person of the Year und nicht Man of the Year geworden ist. Und das ist, wo ich gedacht habe, so, nicht mein erster Gedanke, war, was für ein Idiot, mein zweiter Gedanke war, aber Person of the Year schließt doch viel mehr Menschen ein als Man of the Year. Also
nicht für Trump.
ich habe mir den entsprechenden Videoausschnitt angeguckt und man kann es darauf verkürzen, dass er das tatsächlich gesagt hat, aber in diesem Ganzen, also er war halt in irgendeiner, vor seinen Fans, da hat er irgendwie so eine Rede gehalten und hat halt irgendwie so vor sich hingefaselt, wie es Trump halt so tut und hat halt die Leute gefragt, ja, ich finde, also so Man of the Year, was findet ihr denn besser, Person of the Year, und dann die Leute abstimmen lassen und dann hat er wirklich nochmal für Person of the Year, weil da am Anfang gar niemand gerufen hat, hat er gesagt, ja, aber jetzt müssen noch mal ein paar mehr Leute hier für Person of the Year. Das ist, ich meine, Trump ist ein Idiot, das wissen wir, und das Ganze war eine Show und das kann man daraus ziehen, man kann sich aber auch auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Und ich bin bereit, dieses, wenn Trump ansonsten super wäre, dann wäre ich sofort bereit, ihm dieses Fifth Avenue zu sagen, das ist eine flapsige Bemerkung, deswegen sollte man jemanden nicht abschießen. Und ich finde auch, deswegen sollte man jemanden abschießen. Man sollte ihn abschießen wegen der schlimmen Sachen, die er tut, nicht wegen dieser flapsigen Bemerkung. Und das muss man halt Trump lassen. Er ist halt unterhaltsam auf so eine Art. Er ist ein ganz guter Entertainer. Und ein Entertainer haut hin und wieder mal solche Bemerkungen raus. Und das finde ich ist nicht schlimm. Ein guter Entertainer zu sein, ist nicht das Problem. Und darum finde ich, man sollte, also ich gehe nochmal kurz zurück zu diesem Bildmanns-Lotze, weil da wollte ich ja eigentlich. Und das war damals sozusagen eigentlich so dieses, naja, warum, also so dieses, damals hat es halt gereicht und die Leute sind, und dann hat man gesagt, ja, hört doch mal auf, nur Bild zu lesen. Und jetzt haben die Leute aufgehört, nur Bild zu lesen. Jetzt fangen viele Leute an, irgendwelche anderen Quellen zu lesen.
Endlich lesen sie PI News und andere.
Endlich lesen sie Sachen, die nicht nur Sachen über die Bild hinaus. Dass die Sachen, die sie lesen, jetzt vielleicht auch nicht die Sachen sind, die wir geil finden, das ist schade, aber.
Also ich wäre ganz froh, wenn diese ganzen PI-News wieder zurück
ins
Bild gehen würden.
Jetzt ist auch wieder nicht recht, ja? endlich nach all den Jahren.
Wirklich.
Nach all den Jahren.
Nee, also ich gehörte auch nie zu den großen Anti-Bild-Leuten. Also ich fand die natürlich auch mal doof, aber ich konnte diesen Hass, den die Linke gegen die Bild hat, immer nicht so richtig nachvollziehen.
Und guck mal, und hier das egal. Stefan Niggemeier, der ja auch schon bei uns zu Gast war im Podcast, hat ein eigenes Blog gemacht, was nur auf die Niederträchtigkeit der Bild hinweisen sollte, und der hat Erfolg gehabt. Die Leute lesen auch noch andere Sachen als die Bild plötzlich. Und das ist auf der einen Seite, ist das natürlich alles ganz furchtbar und schlimm. Auf der anderen Seite, ich habe so ein bisschen überlegt, wie war das damals eigentlich bei mir? Wie habe ich denn damals angefangen, so auf die digitalen Medien zu reagieren? Und ich für mich ganz persönlich, ich weiß noch, damals habe ich nach 9/11 in Telepolis habe ich regelmäßig da die Verschwörungstheorien zum
ich auch
zur
von Brückers
zur 9/11 gelesen und sowas und so dieses Rumgeraune, habe das da mitgemacht. Ich habe gesagt, naja, was in den Medien mir erzählt wird, ich habe es nicht Lügenmedien genannt, aber das ist doch nicht die ganze Wahrheit, das ist doch nur eine Perspektive von vielen. Man muss zusehen, dass man sich noch andere Perspektiven anfängt. Hab angefangen, weil Russland schon damals auf Deutsch ganz gute Nachrichten gemacht hat, oder, also nicht gut im Sinne von, haben sie gut ausgedachte Nachrichten, nein, also gut produzierte Nachrichten, habe ich angefangen, ganz, ganz selten auch so eine Sachen mal zu hören, und wo dann halt tatsächlich eine komplett andere Meinung vertreten wurde oder eine ganz andere Faktenlage vertreten worden ist als in unseren Nachrichten. Und irgendwann habe ich dann kapiert, Moment mal, diese 9/11-Verschwörungstheorien, da bewegt sich auch nichts weiter. Also mag ja sein, dass uns die offizielle Wahrheit nicht perfekt erzählt wird, aber das, was ihr erzählt, ist noch größerer Bullshit. Und Und bei den anderen, bei diesen russisch gesteuerten Nachrichten, habe ich dann auch irgendwann mal hab für mich jetzt akzeptiert, okay, man muss, Nachrichten haben immer eine Perspektive und Nachrichten sind nicht so objektiv und reine Faktenlage und so weiter und so fort. Und es ist wichtig, mehrere Quellen zu haben, aber es ist halt wichtig, mehrere Quellen zu haben. Und es ist nicht, man kann nicht einfach die eine Quelle durch die andere ersetzen. Und ich hoffe, dass das viele von diesen Leuten, die im Augenblick diese Fake News, ich nenne es wirklich nur in Anführungsstrichen, weil ich finde das Wort sehr, sehr furchtbar, hereinfallen, dass ich das von selber ein wenig klären wird. Also, dass die Leute dazu lernen. Und ich glaube, wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen, weil wir sind, also dieses hier irgendwelche Informationsschnäppchen auf Twitter und auf Facebook sich zusammenzufassen und dann bereit sein, immer sofort auf volle Eskalation und vollen zu gehen und halt über jede Bemerkung, die dann zu retweeten und so weiter und so fort. Das ist halt, ich habe zum Beispiel eine Grafik, du hast sie wahrscheinlich auch gesehen, die wurde auf Twitter sehr viel rumgereicht. Das war aus der New York Times, eine Grafik, wo unterschiedliche Altersgruppen befragt worden sind, wie wichtig ist es euch, in einer Demokratie zu leben? Und die Zahlen gingen steil bergab. Je jünger die Leute waren, desto weniger waren sie bereit.
Hab ich gar nicht gesehen.
Waren sie bereit, also je weniger wichtig war in Demokratie, während es irgendwie die in den 40ern geborenen Jahrgänge, bei denen waren es noch weit über 75%, waren das dann in allen Ländern durch die Bank weg und in den 90 oder in den 80ern und 90ern geborenen waren es dann irgendwie unter 25%. Und so. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Grafik gesehen habe mit, ich bin schockiert, ich bin sprachlos, ich bin was weiß ich was und es stehen so schlimme Zeiten bevor. Jetzt habe ich einen längeren Artikel darüber gelesen in der Washington Post, der gesagt hat, also wenn irgendwas diese Newsart, diese Grafik gesagt hat, dann war sie, also man könnte es vielleicht positiv sagen, dass die New York Times da probiert hat, vielleicht irgendwie was etwas zuzuspitzen. Man könnte sagen, sie hat schlicht und ergreifend gelogen. Diese Grafik stellt die Daten dar, die sie darstellen soll, aber sie ist falsch belabelt. Nämlich, die Grafik bezieht sich ausschließlich darauf, wer hat, also die Frage war, wie wichtig ist es dir, in einer Demokratie zu leben, auf einer Skala von 1 bis 10. Und was diese Grafik gemacht hat, ist halt nur die Punkte, die gesagt haben, 10 darzustellen. Auch die in den 90ern geborenen Kids haben zu 9 über 90% gesagt, dass es ihnen, der Durchschnittswert auch bei den Jüngeren war irgendwie so zwischen 8,5 und 9,5 Punkten auf dieser Skala. Also eigentlich haben alle gesagt, dass es ihnen wichtig ist, in einer Demokratie zu leben. Es ist ihnen halt bloß nicht 10 von 10 wichtig, sondern halt nur 9 von 10 vielen oder 8 von 10. Das ist ein man könnte sagen, Fake News Artikel in der New York Times, der in meiner Twitter Timeline verkürzt auf diese eine Grafik ohne jeglichen Kontext, ohne jeden Hintergrund rumgereicht worden ist und alle denken, oh Gott, die Welt ist am Ende. Dabei ist, wenn man sich die Daten genau anguckt, ist bei Weitem nicht so schlimm. Der Artikel, der Washington Post Artikel ging dann noch weiter und hat gesagt, naja, man müsste auch mal gucken, ob es vielleicht auch eine generell ist, dass jüngere Leute auch schon vor 20 Jahren denen die Demokratie nicht ganz so wichtig waren wie den älteren Semestern. Vielleicht ist das ja sowas, was sich erst im Laufe des Lebens sozusagen, wird einem die Demokratie nach und nach wichtiger. Das wäre ja vielleicht sogar was Positives. Und sie haben dann probiert, das so ein bisschen aus den Zahlen, die Frage ist in den bisherigen Umfragen nie so gestellt worden, aber es sind ähnliche Fragen gestellt worden, da konnte man so ein bisschen raus, ja, könnte sein, dass das tatsächlich so ist, dass jüngere Leute einfach erstmal weniger Wert auf Demokratie legen als ältere Leute.
Aber wird sie mal, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Begriff Fake News ganz nützlich. Wenn man ihn denn scharf definiert als News, die jeglicher Grundlage, also jeglicher faktischer Grundlage entbehrt und völlig aus dem Nichts geschöpft wurde. Ne? Also das ist für mich Fake News, nichts anderes. Deswegen würde ich das definitiv differenzieren zwischen einer Nachricht wie bei der New York Times, die halt tatsächlich eine Umfrage hat, bei der es Zahlen gibt, bei der aber durchaus gewisse Interpretationsspielräume da sind und wo man eine Headline machen kann, die mal ein bisschen reißerischer ist oder nicht ein bisschen reißerischer. Das ist vielleicht, da kann man vielleicht sagen, das ist vielleicht irgendwie nicht so ganz so Decent Journalism, sage ich mal. Ja, irgendwie.
Aber das Ergebnis,
ja,
das ist so, dasselbe.
Lass mich mal zu Ende, okay, reden, bitte. Also, das ist die eine Sache. Dann, mhm, gibt es die andere Sache, irgendwie Propaganda. Also das, was ich, keine Ahnung, was halt irgendwie RT Deutsch macht oder wie, mhm, auch immer. Ja, das ist halt, das meiste davon ist nicht einfach komplett gelogen, sondern es ist halt einfach eine einseitige Sicht auf die Dinge. Mhm. Das ist, und zwar mit Absicht, ja, das, mhm, ist Propaganda. Das ist auch etwas anderes. Ich würde tatsächlich sagen, dass das halt eine andere Qualität ist. Und das ist genau die andere Qualität, die es auch zu dem Verschwörungstheorie-Ding von Bröckers gibt, die ich damals auch verschlungen habe, by the way, ja.
Ja.
Das ist auch einfach der Versuch eines anderen Blicks auf die Fakten. Sogar eine Verschwörungstheorie wie 9/11 was an inside job, ja, ist noch viel mehr true als die Fake News, die wir, mit denen wir es zu tun gehabt haben. Deswegen halte ich, also es gibt eine neue Qualität von falsch. Es gibt eine neue Qualität von made up,
nee,
die einen eigenen Begriff verdient hat. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube, dass die Leute leider diesen Begriff sehr kaputt gemacht haben, indem sie ihn benutzt haben für eben nachlässigen, schlechten Journalismus oder einfach nur Nachrichten, die mir nicht gefallen oder Propaganda oder wie auch immer. Also dafür, dass halt irgendwie, keine Ahnung,
Nachrichten, die nicht meiner Meinung entsprechen.
Y sagt irgendwas, was jemand nicht passt. Oh, Fake News, ja. Und so ist dieser Begriff wieder kaputt gegangen. Ich glaube, wir brauchen einen Begriff für News, die einfach nur aus dem Nichts sich ausgedacht wurde. Das ist halt etwas, was wir vorher nicht hatten. Oder beziehungsweise
doch, das doch, hatten wir auch.
Eigentlich, aber sehr, sehr selten. Das war nicht ein großes Phänomen.
Ich glaube, es war kein großes Phänomen in der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist halt abgetan worden. Ich meine, was du da machst.
Wo denn sonst als in der öffentlichen Wahrnehmung?
Na, so die Gerüchte, die man mal hört und dann abtut, die aber so diese, also ich meine jetzt Pizzagate. Es ist ja jetzt so eine bekloppte Verschwörungstheorie, die jeglicher Grundlage entbehrt, wo wir uns, glaube ich, absolut einig sind.
Die hat sogar, die würde ich noch nicht mal als Fake News abtun.
Ernsthaft?
Weil diese, ja, ernsthaft, das ist eine Verschwörungstheorie. Das ist halt, guck mal, wir haben in den Podesta-Mails ganz oft das Wort Pizza gefunden. Es gibt diesen mit Pizza, da geht der Podesta immer hin. Das sind
naja,
Tatsachen.
Aber Pizza,
ja? Das sind Tatsachen.
Nee, aber Pizzagate ist das erste Mal groß geworden, als irgendjemand geraunt hat, dass die Polizei von irgendwie jetzt ermittelt und dass dass es bald total abgeht. Und die sind schlicht und ergreifend frei erfunden. Also es gibt keinerlei Hinweise darauf. Und das ist, ich habe irgendwie so ein wie es zu Pizzagate sozusagen, die Quelle, wie die Ursache dazu kam, also hat irgendein Account hat das halt gesagt, so ja, ich habe hier die Information, und das ist dann von irgendwelchen rechten Blogs aufgenommen worden, die haben das dann fröhlich weiterverbreitet, ja, hier gibt es die Information, dass da ermittelt wird, und dann hat halt irgendjemand...
Auf Reddit ist das entstanden, bei The Donald...
Ja, die haben das auch aufgegriffen. Die haben das auch sehr früh. Aber das war ein Tweet. Das war ein Tweet von einem Fake-Account, der vorgibt, ein jüdischer liberaler Anwalt aus New York zu sein, um jetzt mal falls ernsthaft noch jemand glaubt, dass die Alt-Right nicht rassistisch wäre. Und der hat und dieser Account, dieser ursprüngliche Fake-Account, hat dann irgendwie nach ein paar Tagen noch so einen Artikel, der dann, wo weiter keine Quelle außer ihm hinzugefügt kommen worden ist, außer dass die Quelle, glaube ich, sogar noch weggefallen lassen worden ist. So, ja, hier ist ja bewiesen, dass ich recht hatte, weil hier ist ja ein Artikel darüber, dass ermittelt wird. Und das war exakt null. Also das ist, ich würde sagen, das ist halt einfach, so entstehen solche Nachrichten und Verschwörungstheorien. Und das würde ich noch am klarsten mit in diese Kategorie Fake News packen. Und aber sowas, also ich meine, so diese Fälle, dass es irgendwie diese ganzen Clown-Sichtungen, die wir diesen Sommer hatten, überall. Das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Diese Hysterie wegen irgendwelcher Clowns, der Horror-Clowns, was dann dazu geführt haben, dass ja ein paar Clowns erstochen worden sind. Ansonsten aber scheint es ja da nichts gegeben zu haben in der Richtung. Aber es gab ja auch so andere Fälle. Es gab hier in den USA, gab es mal so einen Fall, das war, glaube ich, in den 70ern, wo es Gerüchte gab, dass in einem Kindergarten Kinder sexuell belästigt worden sind. Und halt ein Kind hat irgendwie zu Hause was erzählt, was man so nehmen könnte. Und dann sind halt die anderen Kinder befragt worden. Und wenn du dreijährige Kinder befragst, dann haben die natürlich alles Mögliche gesehen, wenn du sie entsprechend befragst. Die haben, also es gab dann, dass da ein Folterkeller ist unter diesem Kindergarten und sowas.
Wie bei Pizzagate tatsächlich.
Ja, ja. Genau. Und das ist im Wesentlichen. Und die haben den kompletten Garten umgegraben und alle sind verhört worden. Und es war nichts, absolut nichts dran. Nach allem, was wir wissen, ist kein Kind auch nur falsch angefasst worden. Und es ist halt, aber es hat halt genau diese gleiche Hysterie, diese gleiche Dynamik gegeben und die wird jetzt vielleicht übers Netz wird die jetzt offensichtlicher und vielleicht wird sie auch noch mal ein bisschen verstärkt und sowas und auf jeden Fall kann sie sich schneller ausbreiten, aber so diese hysterischen und komplett falschen und nur von Gerüchten angetriebenen Sachen, die hat es schon immer gegeben. Und das ist halt dieses, dass da irgendwo jetzt auch in irgendwelchen Dörfern rumerzählt worden, dass ein Frauenkopf in irgendeinem Mülleimer gefunden worden ist, den es nie gegeben hat. Seitdem das Flüchtlingsheim da ist, ist da plötzlich mal ein Frauenkopf und die Polizei vertuscht es, bla 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 bla. So diese ganzen Sachen, das hat es schon immer gegeben. Und das ist, ich sag nicht, dass das nicht bekämpfenswert ist und dass das nicht schlimm ist und dass das nicht vielleicht auch eine neue Qualität hat. Aber ich glaube, wir sollten uns davon auch nicht zu verrückt machen lassen.
Ja. Was ich halt dann doch irgendwie noch beunruhigend finde, also ja. Will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es jetzt komplett nicht nur neu ist im Sinne von, das gab's noch nicht, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass aber durchaus die Struktur der Kommunikation durch Social Media gewisse mimetische Vorteile für solche Sachen bringt.
Ja.
Also das sind natürlich erstens ist es erstmal eine sehr emotionalisierende Geschichte.
Ja.
Das sind emotionalisierende Headlines und so weiter und so fort. Sie spielen natürlich ganz gezielt auf den Confirmation Bias der Leute.
Ja.
Also du findest halt Hillary Clinton eh scheiße, dann ist aber ganz klar, dass sie auch kleine Kinder missbraucht. Ja.
Ja.
Das ist die eine Sache und das andere sind natürlich auch die sogenannten Filterbubbles, wobei ich das immer, ich finde die Diskussion darum immer relativ unterkomplex,
ja.
Weil ich glaube, dass es eben nicht nur die Filterbubbles gibt, die sozusagen so eine Abschließung sind. Das ist die eine Sache. Das geht, das kann man also einigermaßen hinkriegen mit solchen Sachen. Aber es gibt halt auch immer die Kollision. Im Gegensatz zu Kommunikation vor Social Media bist du als Rassist und Sexist und so weiter und so fort selten in die Verlegenheit gekommen, auf jemanden zu treffen, der dir widersprochen hat. Und auf Social Media ist das eigentlich viel, viel häufiger der Fall.
Ja.
Und also das heißt, ich glaube, dass halt auch das Durchbrechen von Filterbubbles auf Social Media sehr viel wahrscheinlicher ist als außerhalb. Ne? Das ist paradox. Ne? Also einerseits kannst du dort Filterbubbles sehr, sehr krass herstellen, auf der anderen Seite werden sie dort aber auch schneller durchbrochen.
Ja.
Und
aber
das führt natürlich zu einem Konfrontationsaspekt, der dann aber auch vielleicht ungesund ist. Ne? Also das heißt, wo dann halt sich Fronten nochmal stärker verhärten, weil du plötzlich das Gefühl hast, oh, ich kann ja gar nichts mehr sagen, weil mein rassistischer Begriff wurde hier angeclaimed und so.
Ich glaube, darüber hinaus gibt es sogar noch was ich an dem Punkt, ich finde nämlich diesen Filterbubble-Begriff auch sehr komplett, sehr primitiv und falsch. Ich schmeiß jetzt einen anderen falschen Begriff in die Runde, der nicht viel besser ist, aber vielleicht wenigstens ein bisschen besser ist. Was ich ja irgendwann mal gesagt habe, als ich hierher gezogen worden bin, dass ich das Gefühl habe, dass
du hierher gezogen worden bist. Das ist gut.
Was?
Als du das gesagt hast gerade, als ich hierher gezogen worden bin.
Stimmt, als Kalifornien mich hierher gezogen hat. Als ich in einem der ersten Podcasts, glaube ich, hatte ich das gesagt, wie sehr sich die Wahrnehmung verändert auf bestimmte Sachen. Wie man vorher so dachte, so öfters mal bei Nachrichten, die man gesehen hat in Deutschland über Amerika, gesagt hat, diese Amis sind doch alle bekloppt, was sie auch alle sind, ohne Frage. Aber man denkt sich halt jetzt auch öfters mal, diese Europäer sind aber auch echt alle bekloppt. Und weil halt.
Aber das Recht habt ihr jetzt wirklich verwirkt mit Trump. Also das könnt ihr jetzt echt nicht mehr sagen bei uns.
Also ich darf sagen, was ich will. Und euer scheiß Flughafen ist immer noch nicht fertig. Also insofern. Und soweit ich weiß, ist Großbritannien auch immer noch auf dem Weg aus der EU. Egal. Nee, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, es hat so eine Linsenfunktion. Und ich glaube, dieser Confirmation Bias, was du gerade gesagt hast, diese Nachrichten sind dafür gemacht, um auf die entsprechenden weil die sowieso rein, das trifft auch uns genauso zu. Wenn wir irgendwelche Screenshots sehen von irgendwelchen Kommentaren, die Leute unter irgendwelchen Postings abgegeben haben, dann ist das nie der Kommentar, der sagt, ja, ich könnte, ich, ja, auf der einen Seite habt, also der ausgewogene Kommentar, sondern es sind natürlich immer die Kommentare, die, die aufregen, die, die einen sofort in die volle, in die volle Wucht bringen und die dann massenhaft weiterverbreitet werden. Und die auch halt auch dem eigenen Bias entsprechen, nämlich ja, ich wusste schon immer, so sind diese Trump-Wähler, die sind alle Rassisten, die sind alle Arschlöcher, die sind alle schlimm. AfD-Wähler sind alle schlimm. Und das ist, glaube ich, genauso ein Bias, der da drin steckt. Es sind, ja, es gibt diese schlimmen Leute und ja, diese Kommentare sind schlimm, aber wir neigen dazu, da auch unserem Bias zum Opfer zu fallen und auf alle diese Leute, auf alle Trump-Wähler, auf alle AfD-Wähler zu verallgemeinern. Und ich glaube, ich hoffe, das ist unsere einzige Hoffnung, weil wenn sie alle tatsächlich so wären, dann Gnade uns Gott. Aber ich habe die Hoffnung, dass die meisten auch Trump-Wähler, mit denen ich mich so unterhalten habe, sind sehr, sehr wenige, aber ich habe mich mit ein paar Trump-Wählern habe ich mich probiert zu unterhalten. Und die meisten von denen sind keine schlimmen Arschlöcher. Und die meisten von denen, würde ich sagen, sind keine Rassisten. Und die meisten von denen sind durchaus in der Lage, zuzuhören und Argumente zu hören. Und das ist was, was wir im Augenblick, fürchte ich, wir als Liberale, als Linke, als wie auch immer wir uns nennen, geradezu sehr ausblenden. Dass da das und weil wir halt selber in diesem Bias drinne stecken. Die sind doch alle schlimm. Die sind doch alle Faschisten. Und das ist, wir müssen da raus. ich glaube, ja, also ich glaube nicht nur, dass sich diese Nachrichten schneller verbreiten, sondern dass sich auch die Berichte über diese Nachrichten schneller verbreiten und dadurch den Eindruck erwecken, dass die Welt schlimmer wäre, als sie eigentlich ist.
Hast du eigentlich auch den Boston Analytica Artikel, ich habe nur gezeigt, dass die Bombe da ist, irgendwie geteilt?
Nee, habe ich nicht. Ich habe die Diskussion mitgekriegt. Genau solche Nummern. Das ist Confirmation Bias. Das ist da. Total. Ich habe da bei als Annette Schrupp heißt sie. Wie heißt sie denn jetzt?
Antje
Schrupp. Als Antje Schrupp den geteilt hat, da bin ich da ein bisschen in den Kommentaren bei ihr ein bisschen patzig geworden, weil ich finde diese. Das ist zum Beispiel sowas, was dadurch verbreitet wird. So diese Linke. So wie konnten die nur Trump wählen? Wie war denn sowas möglich? Ah, die müssen ja hinmanipuliert worden sein, den so zu wählen. Hm. Das ist vielleicht ganz.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu den Leuten, die es auch geteilt haben.
Ja.
Obwohl ich halt ihn eigentlich schon skeptisch gelesen habe. Ich habe ihn erstmal so angelesen, so mit irgendwie, oh ja, okay, schön, Big Data, kennen wir doch alles und so. Aber irgendwie hat es dann doch geschafft, so dieses Narrativ so gut und so überzeugend zu zeichnen, dass ich dann halt auch den erstmal geteilt habe. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist auch nicht, ich bereue es auch gar nicht. Also ich würde jetzt auch gar nicht, das ist keine Fake News. Ne? Das ist
ja, ja.
Keine Fake News. Das sind ist ein gut recherchierter Artikel. Da steckt viel Wahrheit drin. Nichts von dem, was sie schreiben, ist jetzt
konkret. Könnte auch PR sein, glaube ich. Also ich habe ein paar Mal den Vorwurf gelesen, PR für diese Firma gewesen.
Genau, also da kann man halt sagen, er ist zu unkritisch. Ja? Mhm. Er ist zu unkritisch. Und das würde ich definitiv mitgehen, weil er es versäumt halt für die angebliche Wirkung irgendwelche Belege zu geben und sich komplett nur und ausschließlich auf das bezieht, was sozusagen diese Cambridge Analytica Firma denen erzählt. Mhm. Und das ist halt, also da kann man schon sagen, da sind sie so ein bisschen PR aufgesessen oder zumindest läuft die Gefahr. Wir wissen es nicht, ne? Wir wissen einfach nicht, wie groß war der Effekt davon, aber eine ganze Menge andere Artikel, die über die Firma herumgeistern, die das Ganze dann auch im Nachhinein nochmal relativieren, zeigen, dass diese Wirkung zumindest fraglich ist. Und das ist etwas, und das sind teilweise auch Artikel, die sozusagen vor dem, das Magazin hieß, die ist so eine Schweizer Magazin, ja, glaube ich, das muss man denen vorwerfen, da hätten sie diese Angles auch noch mit reinbringen können. Also unter anderem, dass Ted Cruz, für den die auch gearbeitet haben, dass der die wohl irgendwie entlassen hat, weil er nicht an ihre Wirkung geglaubt hat. Ne? Also und auch für Brexit gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass sie dort irgendwas signifikant bewegt haben.
Also
das heißt, mit anderen Worten, man hätte das definitiv runterkochen müssen, eigentlich journalistisch. Ja, insofern war das durchaus journalistisch unsauber. Aber es hat funktioniert, sag ich mal, ne? Also
Na, ich finde bei diesem ganzen Artikel, ich finde, er ist halt auch, ich meine, er hat auch diese Protagonisten und er ist auch super emotionalisierend. Also der ist ja ein halber Film, wenn du das mal vornimmst. Da hast du halt diesen, diesen einen Guten, der Wissenschaftler ist, der da quasi die war ja auch so, die Bombe entdeckt hat und dann halt sie nicht an und dann stellt er irgendwann fest, dass es das Böse um ihn rum gibt, was diese Technologie dann tatsächlich einsetzt und er ist jetzt der Gute, der halt damit hätte auch reich werden können, aber eigentlich der gute Protagonist, der jetzt an die Öffentlichkeit tritt und sowas. Also das ist ja auch schon, das ist auch gut wegen
ist eine gute Story.
Ja. Ist eine gute Story und gut erzählt. Ja. Und das ist, man könnte das im selben Atemzug als extrem guter Journalismus zeichnen, weil er ein relativ trockenes Thema doch lebendig erzählt und so, dass es die Leute offensichtlich packt und mitnimmt.
Das ist wie eine Spiegelgeschichte halt auch.
Genau. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, na Moment mal, ihr habt da eine ganz schöne Geschichte aufgemacht. Und
aber das ist interessant, weil ich glaube, das war, also ich glaube, das ist so nach journalistischen Standards von früher, ist das eine super geile, saubere Geschichte, ne? Also,
ja. Ich will auch gar nicht behaupten, dass sie nach jetzigen, muss ich mal kurz, so, ich muss jetzt nebenbei mit einem Ohr aufs Baby aufhören, aufpassen, also ist kein Problem, der schläft, Baby ist er ja nicht mehr, neulich wurde mir gesagt, dass ich nicht mehr Baby sagen soll, er ist kein Baby.
Okay. aber es ist immer so was ich dran spannend finde, ist, warte mal, jetzt ist mir das wieder auch gefallen.
Insofern finde ich diese ganze Fake, ich glaube, die ist vielschichtiger, diese Diskussion. Also ja, man kann, es gibt diese wirklich, diese berühmten mazedonischen, wobei ich gerne mal wissen würde, was da dran ist.
Auch Fake News.
Vielleicht ist das auch zumindest total also ich meine so dieses, dass das nur in einem mazedonischen Ort
ist. Dass man damit Geld verdienen kann, ist doch relativ offensichtlich.
Dass man damit Geld verdienen kann, ist relativ offensichtlich, aber dass die alle nur in diesem einen mazedonischen Kaff sitzen sollen, halte ich für relativ...
Nein, das ist ja auch Quatsch. Es gab ja auch andere Interviews mit Leuten, die in Washington saßen und so weiter und so fort, und die aber halt ein richtiges Medienimperium daraus gemacht haben. Ne?
Also ja,
die,
oder zumindest behaupten
also, sie das auch, warum, nee, das haben die ja durch recherchiert. Ne? Gibt es auch eine Planet Money-Folge von, der hat dann richtige Firma gegründet mit irgendwie, keine Ahnung, 20 Domains, mit denen, die er dort bestückt und mit mehreren Mitarbeitern, den haben sie besucht und so weiter und so fort. Kannst du alles
nachgucken? Den habe ich gelesen auf dem Artikel, ja.
Genau, und auf jeden Fall, der Witz ist ja, deswegen ist dieser Hinweis, ne? das Fake News ist halt nur ein anderes Wort für Propaganda, ist halt Quatsch, weil diese Leute haben gar kein Interesse daran gehabt, irgendwie Trump einzusetzen. Sie meinen halt einfach nur, nö, also mit den Trump-Leuten kann man einfach mehr Geld machen, die twittern halt einfach alles schneller weg. Denen ist das irgendwie egal.
Ja, das ist natürlich.
Die Demokraten kriegt man schwieriger irgendwie dazu.
Diese harte Monetarisierung, die plötzlich damit reinkommt. Dieses, dass du keinerlei, also die einfache Monetarisierung, das ist wirklich beeindruckend an dieser ganzen Sache.
Genau, der Typ, der diese interviewt hat, der meinte ja, er hätte das ja damals überhaupt nur gestartet, um den Leuten zu zeigen, wie einfach das ist, den Leuten irgendwie News unterzuschieben. Und dann hat er halt gemerkt, scheiße, das funktioniert ja echt richtig gut und da kommt ja richtig Geld bei rein und hat dann halt eine Firma draus gemacht. Und der ist selber Demokrat.
Ja, wobei ich das ja vielleicht durchaus so mit in die Richtung Fake News halte, ehrlich gesagt. Also das ist doch eine Geschichte, die eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein. Und ich meine, dass er
offensichtlich wahr.
Ja, nee, dass er da eine Firma hat, aber dass das seine Motivation von Anfang an war, dass es doch nicht zwangsläufig war. Es kann ja einfach sein, dass er gehört hat, hey, damit kann man Geld machen, darum hat er es gemacht. Und jetzt braucht er halt irgendeine Rechtfertigung und darum denkt er sich halt diese Rechtfertigung aus. Und das ist ja irgendwie eine ganz lustige Story und plötzlich ist eine Geschichte, die sich viel besser weitererzählt. Und das ist ja, also ich, Okay, ich erzähl einfach mal von so ein paar Sachen, die ich, also ich habe mich mit einer Trump, also die ist selber keine Trump-Wählerin, weil sie ist selber Kanadierin, Indokanadierin. Ich glaube, ich habe schon mal über sie erzählt. Wir waren auf dem 40. Geburtstag von einem Freund von uns und dessen Mutter ist halt mit einem Amerikaner verheiratet und wir haben uns relativ kurz irgendwie am Rande dieser Party und ich habe probiert sie und ich habe sie ausreden lassen. Und sie hat mir halt, also es fing relativ harmlos an, es fing überhaupt nicht mit Politik an, sondern es fing halt damit an, dass sie erzählt hat, was für bekloppte Gesundheitskosten. Also ihr Mann hatte Amerikaner, wie gesagt, der hatte irgendeine Operation, die sehr teuer war und sie also haben offensichtlich keine Krankenversicherung und dann wollten sie das bei Medicare in Anspruch nehmen, also dieses System, was Leuten helfen sollte, die keine Krankenversicherung haben. Und dann haben die von Medicare gesagt, ja, aber ihr Mann hat doch, also der Mann hat irgendwie einen sehr langen Teil seines Lebens im Ausland gelebt und in der Zeit nicht für Medicare eingezahlt sozusagen in dieses System. Dann haben sie gesagt, ja, dann müsst ihr jetzt für die letzten 50 Jahre rückwirkend, müsst ihr dann einzahlen, dann können wir das machen. Und das hätte irgendwie $50,000 gekostet, irgendeine Summe, die sie nicht haben, also mussten sie es plötzlich selber machen und daraufhin haben sie dann irgendwann von einer Krankenversicherung oder vom Krankenhaus eine Rechnung gekriegt mit aberwitzigen Summen drin, irgendwie irgendwas in dem Bereich $100,000 oder irgendwie sowas und diese muss man, das ist in dem Zusammenhang wichtig, diese Rechnungen, die sind nur dafür gemacht, dass du die bei deiner Krankenkasse einreichst. Du reichst diese Rechnung bei deiner Krankenkasse ein normalerweise und dann geht die Krankenkasse hin und ruft mal bei dem Krankenhaus an und sagt, hallo, ihr habt hier eine Rechnung über 50.000 geschickt. Das ist doch totaler Blödsinn. Was haltet ihr davon? Wir überweisen euch 5.000 oder es ist gut. Und dann sagt das Krankenhaus, ja, 7.500 wäre uns lieber. Und dann irgendwie einigen sie sich dann auf eine Summe. Und du als Privatpatient, wenn du keine Krankenversicherung hast, kriegst aber genau die gleichen Rechnungen. Und du kriegst dann halt Beträge, die dich mit ziemlicher Sicherheit wegen relativer Lappalien in die Pleite treiben werden. Gerade wenn du in einer Situation bist, dass du eh keine Krankenversicherung hast. Und ich kenne da Geschichten von einer jungen Frau, die in einem Autounfall war, unverschuldet, aber halt eine OP hatte und plötzlich mit 200.000 Schulden dasitzen sollte. Und das halt als Praktikantin in irgendeiner Firma. Und ich habe schon mehrfach gehört, dass es sehr, sehr wichtig ist, dann mit den Krankenhäusern zu verhandeln, weil in dem Moment, in dem mitkriegen, dass du da eine arme Sau bist, dann sind die auch bereit, sich mit deutlich weniger zufrieden zu geben. Und diese Geschichte hat sie mir erzählt und hat halt erzählt, was das für sie für eine scheiß Zeit war und halt nicht nur, dass der Mann krank ist, den ich übrigens für ein totales Arschloch halte, aber das ist in dem Zusammenhang jetzt egal. Und ich habe halt gesagt, ich finde, dieses Gesundheitssystem in diesem Land ist einfach durch und durch kaputt. Und da hat sie gesagt, ja, genauso sieht sie das auch. Und sie hat halt die Hoffnung, das hat sie dann gesagt, dass die neue Administration das reparieren wird. Hä? Und da habe ich gesagt, das glaube ich keine Sekunde lang. Aber das ist ihr Grund, warum sie Trump gewählt hat. Die ist keine Rassistin, die will nicht, dass alle Ausländer raus müssen. Aber es ist halt offensichtlich, hat er es geschafft. Und ich glaube keine Sekunde lang, dass er das irgendwie machen wird. Aber dass Clinton jetzt, wenn sie gewählt worden wäre, das Gesundheitssystem nachhaltig, nachdem Obama damit so auf die Fresse gefallen ist, nachhaltig auf bessere Füße gestellt hatte, halte ich, also davon auszugehen, dass sie das nicht getan hätte, halte ich für relativ nachvollziehbar. Ich halte das für...
Ja, komm, sorry, aber das ist doch Quatsch. Clinton war die allererste, die lauteste und die längste Advokatin für ein allgemeines Gesundheitssystem. Das hat die doch schon als sie First Lady war, schon mit der als sie ins Weiße Haus ankam, das hat sie dort, das war ihr Projekt, das ist ihr Lebenswerk, eine Krankenversicherung, eine gute Krankenversicherung in die USA einzuholen. Das ist alles, wofür sie ihr ganzes fucking Leben für eingestanden. Wenn es etwas gibt, eine politische Position, für die Hillary Clinton steht, dann ist es, wir brauchen ein fucking Gesundheitssystem.
Hätte sie es geschafft?
Sie hätte wahrscheinlich mit den gleichen Arschwichsern im Kongress.
Sie wäre genauso aufgehalten.
Obama. Aber ganz ehrlich, sie hätte definitiv weitergemacht. Sie hätte Obamas Plan wahrscheinlich durchaus verbessert oder zumindest versucht, es zu verbessern. Und sie hätte, also da bin ich mir ziemlich sicher. Also, und Sorry. Und das Einzige, was Trump gesagt hat, ist halt, er will Obamacare weghaben.
Nee, er hat gesagt,
also wie kann man.
Nee, er hat gesagt, er will es weghaben und durch etwas viel, viel Besseres ersetzen. Das ist das, was er relativ wortwörtlich gesagt hat. Und natürlich, also dass er das nicht tun wird und dass da nichts Besseres bei rumkommt, das ist mir absolut klar. Oder davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube jetzt mit den Republikanern an der Macht, also ich bin gespannt.
Sie hat auch konkrete Programme, wie sie Obamacare verbessern.
Ja, und Trump hat sich einfach hingesetzt und hat gesagt, wir machen es besser. Und die Leute haben ihm offensichtlich geglaubt. Viele Leute. Und es gibt, also was ich sagen will, ich sage nicht, dass das eine gute Entscheidung war. Ich sage einfach, dass ich glaube, dass wenn du mit vielen Trump-Wählern dich unterhalten würdest, mit vielen, nicht mit allen, bei weitem nicht mit allen. Es gibt sehr, sehr viele dabei, die...
Aber das ist wirklich so, das ist so ein bisschen so, ja, also ich hätte ja die SPD gewählt, aber die sind mir zu antisemitisch, also habe ich die NSDAP gewählt. Das ist ungefähr das.
Die Leute wählen halt denen sie es zutrauen, das Problem zu lösen. Und offensichtlich gab es sehr viele Leute, die Trump das eher zutrauen. Und das ist, und ich finde jetzt diesen, ich habe die NSDAP gewählt, ich finde den Vergleich tatsächlich nicht passend. Die Leute,
ob... Ja, das war jetzt Gott.
Es gibt Gründe über Rassismus hinaus, um Trump zu wählen. Die mögen nicht gut sein, ohne Frage. Also, die sind nicht gut. Es gibt keinen guten Grund, Trump zu wählen. Da sind wir uns absolut einig. Aber ich will sagen, es sind sehr viele. Also das letzte Mal hatten wir in den Kommentaren so ein bisschen, ob wir denn glauben, dass tatsächlich die Hälfte des Landes hier rassistisch sei. Und ich glaube, um das zu sagen, ich glaube, dass fast 100% aller Menschen zumindest gewisse rassistische zumindest Vorurteile haben und dass sich bei vielen Menschen diese Vorurteile in einer Form manifestieren, die man durchaus auch als Rassismus bezeichnen könnte. Und ich glaube, es ist total plausibel, dass einer wie Trump, der ganz offen mit rassistischen Vorurteilen arbeitet, dass das jetzt nicht weiter verwunderlich ist, dass der in großer Zahl Rassisten anzieht. Ohne Frage. Aber ich glaube auch, dass es nicht alle sind. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die ihn gewählt haben, ohne dabei Rassisten zu sein. Oder zumindest die ihn nicht aus rassistischen Gründen gewählt haben.
Es gab da auch diesen Artikel, den fand ich ganz erhellend, der sagte im Endeffekt, dass die Leute, die Trump doof finden, die haben ihn literally genommen, aber nicht seriously. Mhm. Ja? Also wir. Ne? Wir haben ihn literally genommen. Wir haben alles wörtlich genommen, was er gesagt hat. Ich baue eine Mauer, ich will dies und machen, ich will das machen. So, und die Leute, die ihn aber gewählt haben, die haben ihn nicht literally genommen, aber seriously. Und worauf der Autor hinaus wollte, war, dass wenn Trump sagt, ich baue eine Mauer, ja, dann hören wir, er will eine Mauer bauen. Was für eine Scheißidee.
Wie hoch soll sie denn sein? Wie breit? Welcher
genau. Und wie kostet die? Und was ist das hier? Was ist für eine beknackte Idee? Ja, und was die anderen Leute gehört haben, war halt, ich will mich um das Immigrationsproblem kümmern.
Ja, vielleicht hat er sogar gehört, ich höre euch, dass ihr Ausländer nicht so toll findet. Ich werde euch davor beschützen.
Genau, ja, irgendwie sowas. Ja, also halt irgendwie, und dass die... Deswegen vielleicht auch gar nicht, dass es denn auch wirklich egal war, ob das gelogen war, sondern dass er ihnen einfach das Gefühl gibt, dass er ihre Ängste ernst nimmt. Mhm. Ne? Das ist das, was im Endeffekt ja auch die CDU mal sagt, wir müssen die Ängste der Leute ernst nehmen. Oh Gott.
Ja.
Ich will da nicht weiterdenken in diese Richtung.
Ja,
es ist einfach, können wir einfach diese Leute nicht einfach alle loswerden?
Aber
Ängste der Bürger.
Naja, ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, dass die Wahl, also was ja immer auftaucht, immer wieder, dass die Trump-Wähler ja alle nur so arm wären und dass die ja quasi alle Quatsch, hat. Das ist Blödsinn. Das ist die einzige Bevölkerungsschicht, die die wirklich, die, also es gibt, die, die deutlich für Clinton gewählt hat, waren die unter 50.000 Einkommen. Also die ärmste Bevölkerungsschicht ist die einzige, die, die tatsächlich zu über 50% Clinton gewählt hat. Alle anderen, je, die Tendenz ist schwach ausgeprägt, aber sie ist da. Je reicher du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Trump wählst. Also genau das Gegenteil von dem, was da immer behauptet wird. Was aber auch in den Statistiken drin steht, ist, dass in das habe ich irgendwo gelesen, dass bei Daring Fireball war das, dass der hat das so ein bisschen als gehabt, dass die Bezirke, also die Counties, die Clinton gewonnen hat, was relativ wenige sind im Vergleich zur Gesamtzahl der Counties, aber 66, also zwei Drittel des Brutto, also des wirtschaftlichen Beitrags leisten. Und die Counties, die Trump gewählt haben, nur ein Drittel zur Wirtschaftsleistung dieses Landes beitragen. Was jetzt, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte für Trump gewählt hat, doch ziemlich, also kann man davon ausgehen, dass so sozusagen in einem County dass der durchschnittliche County-Bewohner doppelt so viel erwirtschaftet wie der durchschnittliche Trump-Bewohner. Das heißt, dass ich glaube, dass du vielleicht nicht selber so direkt davon betroffen bist, von dieser Armut, aber ich glaube, dass es hier in den USA sehr, sehr viele Gebiete gibt, die kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps stecken, wo es dir vielleicht noch relativ gut geht und du nicht auf die Sozialsysteme angewiesen bist, beziehungsweise es dir zu gut geht, um sie nutzen zu dürfen, gerade so.
Ich glaube, da gibt es eine einfachere Erklärung für. Und zwar ist es halt einfach, also wenn es überhaupt eine gute Indikator dafür gibt, wie wirtschaftlich erfolgreich eine Region ist, dann ist es, ob es Stand oder Land ist. Also Städte erwirtschaften halt auf sozusagen die gleiche Fläche irgendwie das 10- bis 100-fache
ja.
an Geld wie ländliche Regionen. Und da in urbanen Regionen überwältigend Clinton gewählt wurde, ist diese Statistik, macht die total Sinn. Also
Nee, aber sie macht auch, also sozusagen da ungefähr, also ich habe jetzt ein bisschen, man müsste dieses Zahlenmaterial definitiv besser ausarbeiten. Also das stimmt natürlich. Also es gibt, dadurch sind die Counties, aber in diesen Counties leben auch ungefähr genauso, also in beiden Bereichen, sowohl die Trump gewählt haben, als auch Clinton gewählt haben, leben ungefähr genauso viele Menschen, aber die Counties, die Clinton gewählt haben, haben halt fast, also haben zwei Drittel der Wirtschaftsleistung und die anderen haben nur ein Drittel der Wirtschaftsleistung. Ja, und
weil die ganzen Städte halt.
Ja, aber es leben halt auch nicht so irre viel mehr Menschen. Also es ist jetzt die hundertfache, klar, aber dann leben auch hundertmal so viele Menschen. Oder es leben eben nicht hundertmal so viele Menschen da, sondern es leben nur 50-mal so viele Menschen und die haben die hundertfache Wirtschaftsleistung. Verstehst du, das ist, was ich meine?
Ja, ja.
Pro Nase ist die Wirtschaftsleistung trotzdem immer noch deutlich höher bei den Clinton-Wählern. Und ich glaube,
ich sag nur, das ist definitiv ein Faktor, glaube ich.
Es ist, und vielleicht ist es mit diesem Land versus Stadt gar nicht, also das, ja, es ist halt, wir erleben halt eine Verstädterung der Welt. Ist ja kein amerikanisches Phänomen und auch kein europäisches, sondern es ist ja ein weltweites, dass im Augenblick die Städte boomen.
Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie gerade dabei, dass jetzt irgendwie 50% aller Menschen in Städte wohnen auf der Welt.
Genau. Und wir sind halt die Stadtmenschen, wir beide jetzt hier, wahrscheinlich viele von unseren Hörern auch. Und die ländlichen Regionen, die halt bisher immer noch die waren, die auch die halt immer auch wichtig genommen worden sind, sind jetzt plötzlich die Angst haben, in Vergessenheit zu geraten oder vielleicht sogar in einigen Gebieten in Vergessenheit geraten sind. Ich glaube, in Deutschland ist das Problem nicht ansatzweise so stark ausgeprägt wie hier, aber ich glaube, hier gibt es wirklich bitterarme ländliche Regionen. Und das sieht man auch ein bisschen. Also das ist meine Eltern, die haben das beschrieben, so ein bisschen, wenn du hier Richtung Osten fährst, da, wo früher so die Route 66 und diese ganzen Straßen lang gehen, wo seit Jahren, also Ortschaften waren, die nur vom Durchgangsverkehr gelebt haben, die bitterlichst in sich verfallen. Mit Menschen drinne und allem Pipapo. Und das ist, ich sage nicht, dass das nach wie vor, dass das ein guter Grund ist, Trump zu werden, aber es ist, offensichtlich war es für die Leute Grund genug, um Trump zu wählen. Zuzüglich zum Rassismus, zuzüglich zum Früher war alles besser, zuzüglich zum weiß der Teufel was.
Was eigentlich der Witz ist, ne? Ich mag eigentlich überhaupt nicht mehr über Trump reden, aber eigentlich, man kommt nicht dran vorbei, egal mit wem man sich unterhält, nach irgendwie 5 bis 10 Minuten kommt das Thema auf Trump. Es ist wie ein, also das ist wirklich wie so ein Virus, der sich in die Köpfe aller Menschen weltweit eingebrannt. Also Trump, ne, der Narzisst, der natürlich, der so total auf Aufmerksamkeit steht, er hat im Endeffekt, eigentlich kann er sich jetzt nur noch umbringen, ne, weil er hat jetzt wirklich das erreicht, was überhaupt geht. Also er hat die gesamte Aufmerksamkeit der gesamten fucking Welt gebannt auf ihn und alle Leute reden, alle, wirklich alle reden über ihn.
Ich will ja deine Hoffnung nicht zerstören, aber er wird demnächst Präsident der Vereinigten Staaten sein. Ich glaube, er hat da noch, einiges am Repertoire, um die Aufmerksamkeit der Welt aufzulenken.
Aber du kannst nicht mehr als 100% aller Menschen über dich reden lassen.
Aber der Anteil, in dem sie über dich reden, das ist, also du kannst davon im Augenblick reden, wir vielleicht 5% unserer Zeit über Trump. Es könnte problemlos sein, dass wir 100% unserer Zeit über Trump reden.
Nein!
Da ist noch einiges drin. Und ich stimme dir total zu, wir müssen davon wegkommen. Ich glaube, wir müssen davon wegkommen. Wir müssen mehr darüber diskutieren, was er tatsächlich macht und was er vorhat zu tun, als über das, was er sagt.
Gut, also was hat er denn vor? Also
ich habe keine Ahnung.
Er hat jetzt mehr oder weniger sein Kabinett ist ja bald jetzt durch, glaube ich. Ne? Also ich glaube, da ist jetzt, ich weiß nicht, ist das schon durch? Er hat jetzt auf jeden Fall schon ganz, ganz viele wesentliche Posten besetzt mit Gott, mit unglaublichen Leuten. Also, ne, irgendwie der Typ, der gesagt hat, I will drain the swamp, hat jetzt mal eben irgendwie einen Executive Manager von Goldman Sachs zum Finanzminister gemacht.
Ich finde, das hat ja schon fast eine gewisse Ironie. Ich meine, er hat Rick Perry, der Typ, der bekanntermaßen, dessen Karriere daran gescheitert ist, dass er, als er 3 Agency, die er abschaffen wollte, aufzählen wollte, eine nicht mehr gewusst hat. Er ist jetzt Chef dieser Agency, die er nicht mehr gewusst hat, als er sie erzählen wollte, dass er sie abschaffen wollte. Das ist, also ich meine, das kann man doch nur dadurch erklären, dass die da gesessen haben. Das wäre lustig, den Job Rick Perry zu geben, der sich nicht mal mehr an den Namen dieser Agency erinnert. Ja, lass uns machen.
It's all for the lulz, glaube ich.
It's all for the lulz. Das ist unfassbar.
Ich finde ja auch krass diesen Michael Flynn, diesen der ist jetzt, glaube ich, ist er Security Advisor oder ist er jetzt Verteidigungsminister? Ich habe es nicht ganz. Ich glaube
Verteidigungsminister. Head of Security, bla bla bla, irgendwas.
Security Advisor, glaube ich. Ja. Der halt die ganze Zeit irgendwelche Verschwörungstheorien, unter anderem Pizzagate, retweetet. Ja.
Ja, aber man muss
so ein totaler Lunatic.
Man muss aber an dem Punkt auch mal sagen, der war auch unter Obama lange Zeit im Amt.
Ja, genau, aber ist, glaube ich, gefeuert
worden. Ist dann gefeuert worden wegen zu Lunatic, ja. Ich weiß.
Ja.
aber es ist.
War bestimmt auch noch so eine Bush-Erbschaft, oder? Das ist ja oft so bei den.
Nee, der war wohl in Afghanistan, war der ziemlich brillant und hat da irgendwie gute militärische Entscheidungen getroffen und sowas und ist dann halt befördert worden und dann hat man irgendwann festgestellt, ich glaube, den hat
tatsächlich. Patton war ja auch beknackt, ne?
Ja, man hat.
Und trotzdem hat der Rommel in Afrika geschlagen.
Ja, man hat manchmal das Gefühl, dass dieser Krieg die Leute verrückt machen würde oder ihnen negativ zusetzen würde.
Wie kommt das bloß?
Ja, wie kommt das bloß? Aber was ich auch nochmal sagen wollte mit diesem, dass man jetzt immer den Trump-Wählern sozusagen alles vorhält, was Trump oder seine Administration falsch macht, das ist, ich glaube, es geht auch in die falsche Richtung. Ich meine, wir haben auch zu Obama gehalten, obwohl wir von seinem Drohnenkrieg wussten, obwohl wir wussten, dass er bei weitem nicht alles perfekt macht und dass er auch sehr, sehr schlimme Sachen macht. Und wir haben uns verbeten, dass uns gesagt vorgehalten wird, dass wir ja quasi Drohnenkriege unterstützen, weil wir Obama unterstützen. Ich finde, das Gleiche müssen wir auch den Trump-Wählern zugestehen, dass sie sagen, ich habe den Typen gewählt oder ich unterstütze ihn bis zu einem gewissen Grad, aber das heißt nicht, also
ich habe mir nie eine abschließende Beurteilung dieser Drohnengeschichte habe ich mir nie bin ich nie dazu gekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie dahin gekommen, dass ich sage, ich finde diese Drohnenkriege grundsätzlich falsch.
Also ich finde, sie fordern extrem viele zivile Todesopfer und sie sind
das
zumindest...
Das ist ja nicht die Frage, ne? Es ist ja nicht die Frage, ob sie zivile Todesopfer fordern, sondern ob sie mehr oder weniger zivile Todesopfer
fordern als
die Alternative.
Ne? Das also, ist eine Frage, die man durchaus stellen kann, aber aus moralischer Perspektive halte ich sie tatsächlich für sehr, sehr fragwürdig.
Es gibt keinen, ne, es gibt keinen sauberen Krieg. Das ist, glaube ich, schon mal, das kann man schon mal festhalten.
Ja.
Und Drohnenkrieg ist definitiv ein Paradigmenwechsel, der vor allem dahin geht, dass es sozusagen ein Krieg ist, ohne Krieg zu sein. Ne? Also die werden ja vor allem auch dort eingesetzt, wo eigentlich gar kein Krieg ist, also
genau.
Kein offizieller Krieg, sondern da fliegen, das ist im Endeffekt auch eine Aushebelung von Souveränität von Staaten, es ist Aufhebung diverser, überhaupt eigentlich, es gibt dieses schöne Buch, ich wollte das mal irgendwann lesen, das heißt irgendwie When the Military Becomes Everything, nee, When the War Becomes Everywhere and the Military Becomes Everything oder sowas, auf jeden Fall, also so diese Entgrenzung des Krieges, ne? Mhm. Also der Krieg war mal definiert zwischen, das ist, wenn ein Staat den anderen angreift. Ne? Mhm. Das haben wir natürlich seit der Terrorismusbekämpfung, hat sich das irgendwie völlig verändert durch, wir greifen jetzt Non-State Actors an, also so Terrororganisationen innerhalb von Staaten und eigentlich der Staat drumherum, der interessiert uns eigentlich gar nicht, wobei so Afghanistan ist halt auch kein richtiger Staat irgendwie auf so eine Art. Also und jedenfalls, also das hat sich dann so ein bisschen verändert und dann jetzt mit dem Drohnenkrieg ist plötzlich der Staat an sich völlig irrelevant geworden für wo wir militärisch engagen, ja, irgendwie und das ist natürlich krass, also das ist krass auf so einer Ebene, aber
ich meine diese, nehmen wir mal an, also Fälle, die ja durchaus vorkommen, dass halt geguckt wird, wo versammeln sich plötzlich Leute und dass dann eben, dass das jetzt die Planung eines terroristischen Anschlags sein könnte, dass das aber auch einfach eine Hochzeit sein könnte und dass dann regelmäßig irgendwelche Drohnen Hochzeitsgesellschaften auslöschen. Das passiert ja relativ häufig mal. Ich glaube, wenn jetzt in Deutschland irgendwie von der amerikanischen Armee eine Hochzeitsgesellschaft ausgelöscht werden würde, würde am nächsten Tag nicht in den Zeitungen stehen. Ja, aber man muss auch mal in Betracht ziehen, wie viele Opfer es sonst gegeben hätte, wenn sie das nicht gemacht hätten, sondern wäre ganz klar ein nicht akzeptabler Akt. Und warum ist das in Pakistan plötzlich hinnehmbar und akzeptabel, diese unschuldigen Menschen umzubringen. Und das ist definitiv was die Legacy Obamas ganz massiv mitbestimmen wird. Und ich weiß nicht, ob dieses, naja, aber es ist besser als einen Krieg zu führen, ob das eine dauerhaft akzeptable Argumentation ist.
Ja, du hast schon recht, es ist
zumindest schwer, das zu verteidigen.
Man muss aber auch sagen, und das geht mir ehrlich gesagt also beim linken Diskurs echt ein bisschen auf den Sack, dass man halt Terrorismus so, ich habe manchmal das Gefühl, dass man Terrorismus auch ein bisschen zu unkritisch sieht oder zu wenig ein Problem sieht, als dass es es ist. Das sind schon echt richtig widerliche, fiese Leute,
ja, klar.
Auf die sie dort Jagd machen. Das sind schon die, wenn man sie kriegt, wahrscheinlich tatsächlich, wenn man so einen Terroristen ausschaltet, dann rettet man im Zweifelsfall tatsächlich irgendwie ein paar hundert andere Leben.
Oh, ja?
Doch, das glaube ich.
Das mag in einzelnen Fällen der Fall sein, aber, also ich meine, erstens ist es eine Rechnung, die man nie machen kann. Also ich meine, man kann es nie überprüfen, insofern kann man das immer behaupten. Und zum Zweiten, also es gibt ja zum Beispiel dieses System, dass man immer die 10 schlimmsten Verbrecher hat, die man gerade am dringendsten sucht. Aber wenn die alle umgebracht wird, dann wird ja nicht gesagt, so, jetzt haben wir die Liste abgearbeitet, gut so, sondern dann ist ja schon die Liste der nächsten 10 schlimmsten da. Also dann, die wird ja immer sozusagen vervollständigt und irgendwann hast du die 1000 Mal die 10 schlimmsten Menschen dieses Landes umgebracht und dann irgendwann hast du dann doch relativ kleine Lichter auch dabei, die du umbringst, abgesehen von den ganzen zivilen Opfern. Und bei solchen Drohneneinsätzen wird es ja zum Beispiel gerne gemacht, dass halt man lässt eine Drohne irgendwo in einem Feld einschlagen, gerne mal auch wo Kinder spielen einfach und dann, wenn das halbe Dorf zur Hilfe gekommen ist, um diese Menschen zu retten,
Dann knallt man nochmal eine Drohne rein.
Das ist jetzt hier, das machen jetzt gerade die Russen Syrien, in
das
Aleppo.
Ist, das ist aber Kriegsstrategie, das, ist, das machen die Amerikaner in Pakistan. Und
hast du da irgendwie einen Link zu? Das habe ich echt noch nicht gehört, dass es die Amerikaner das machen.
Suche ich dir gerne raus. Habe ich jetzt nicht direkt greifbar, aber wirklich kein Problem. Und das ist eine beliebte Taktik und das führt dann halt dazu, dass wenn irgendwo eine Drohne einschlägt und sie Menschen trifft und egal wen es trifft und die Menschen da verletzt, sterbend liegen, dass niemand zur Hilfe eilt. Und das ist was du, das machen die Russen bestimmt, aber das machen auch die Amerikaner, machen im Krieg alle. Und das sind ganz klassische Kriegsstrategien. Und
also ich sag mal so, ne, also du weißt schon, dass die Amerikaner durchaus so etwas wie ein Kriegsgericht kennen und dass es sowas wie Kriegsverbrechen
auch geahndet
werden. Also du weißt, dass wenn so etwas passieren würde, wenn die Amerikaner auf Kinder schießen würden und dann, dass es dann definitiv zum großen Skandal würde und eine große Untersuchung und wahrscheinlich auch ein Gerichtsverfahren gäbe.
Was passiert nicht?
Ja, dann bin ich sehr gespannt auf den Link, denn ich glaube ehrlich gesagt nicht an diese Story. Weil dann hätten wir die nämlich definitiv mitbekommen. Wenn die Amerikaner irgendeinen Fehler machen, dann steht das in allen News.
Da hat offen,
wo sie letztens dieses Krankenhaus, kann man drüber streiten. Sie sagen, sie haben es aus Versehen kaputt gemacht, ne? Wo sie das gemacht haben, das stand weltweit auf allen Schlagzeilen, überall.
Wann
war diesen Link, den brauche ich wirklich vorher glaube ich den nicht. Aber ich muss kurz auf Klo, ja?
Du gehst kurz auf Klo. Ich suche jetzt hier gerade diesen entsprechenden hier. Living Under Drones heißt der entsprechende Film. Da hat, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, auch einen linken, nicht Abgeordneter, sondern wissenschaftlicher Mitarbeiter eines linken Abgeordneten, auf dem Kongress. Ich glaube, wann waren das? 2013? Könnte durchaus hinkommen. Auf dem Kongress 2013, ich glaube, das war parallel dazu, als Julian Assange in den großen Raum reingepackt worden ist, hat er da einen Vortrag zu gehalten. Und es gibt da diesen Film dazu, der heißt Living Under Drones. Den kann man sich mal zu dem Thema angucken. Und da werden Interviews mit Opfern geführt und gibt es diverse Analysen dazu. Ja, genau. So. Also, ohne jetzt da zu sehr in die Details, ich glaube, die Details sind schlimm genug, aber in die Details gehen zu wollen,
so, wieder da.
Also die entsprechende Studie, es gibt auch wieder einen Film dazu und also der Vortrag war, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der ist bei der Linken in Bremen, glaube ich.
Ich weiß schon, wer das ist. Das ist der Schepers.
Genau. Heißt er auch Andreas Schepers?
Nee, der ist nicht Andreas, sondern der heißt, den kenne ich auch ganz gut. Norbert Schepers, ja, genau.
Genau, Norbert Schepers, der hat auf dem Kongress, ich glaube, es war 2013, einen Vortrag dazu gehalten.
Okay.
In dem ich drin war.
Gut, dann muss ich das nochmal nachgucken.
Und ich habe jetzt einfach mal den Wikipedia-Artikel zum Thema Drohnenkrieg hier gerade aufgemacht. Ich habe natürlich jetzt keine Zeit, den zu lesen. Und er hat damals, also Norbert Schepers, der sich ja sehr, sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Also ich glaube, das ist sein
Gebiet. Der ist auch gut. Also dem traue ich auch.
Ja, also ich weiß nicht, ob der damals aufgezeichnet ist, diesen Vortrag. Das ist auf jeden Fall eine gute Einstiegsquelle dafür. Und der wird dir sicherlich auch einige Quellen nennen können. Vielleicht sollten wir ihn mal als Gast herholen.
Ja, auf jeden Fall. Den hatten wir, glaube ich, auch auf dem Kongress sogar angesprochen, ob wir da nicht mit uns mal einen Vortrag,
genau,
ob er nicht mit uns podcasten will.
Also mit dem kann man auf jeden Fall gut darüber reden, ich glaube dann.
Das ist ein cooler Typ, ich mag den sehr gerne. Ja gut, also wenn Norbert das sagt, dann glaube ich das, aber dann muss okay. ich mir das aber nochmal, dann habe ich das aber irgendwie in seinem Vortrag verpasst, dann muss ich mir das nochmal anschauen.
Also das ist, was ich, wollen wir über was ganz anderes mal reden? Über andere Themen? Hast du ein neues MacBook bestellt?
Nee, ich bin pleite, ich kann mir nichts leisten. Lass uns mal über erfreulichere Sachen reden. Zum Beispiel über die, wir kriegen bald eine Digitalkarte.
Eine was?
Eine Digitalkarte. Eine Charta der Menschenrechte der Europäischen Union, und zwar fürs Digitale.
Okay. Und was wird da so drin stehen?
Oh, du hast es echt nicht mitgekriegt?
Nee. Also ich habe irgendwann mal davon gehört. Ich glaube, also den Begriff habe ich schon mal gehört, aber ich habe mich null mit beschäftigt.
Es ist wirklich. Ich habe eine Gehirnentzündung seitdem. Also die haben irgendwie mit riesigen, es gab irgendwie so Gerüchte vorher, irgendwie Tante hatte dann irgendwie einen Tweet abgesetzt im Sinne von, ja, hier diese, ich habe gehört, es gibt so eine Digitalkarte, wenn da jemand da schon was hat, mir bitte gerne leaken an die Adresse. Und dann hat Tante die anscheinend vorher gekriegt und hat dann auch einen Blogpost darüber geschrieben, der sehr lesenswert ist, wo er diese Digitalkarte erstens vorher leakt, bevor sie veröffentlicht werden konnte, schöner Coup, und dann aber auch gleich kommentiert leakt, ja, und zwar auch echt ganz gekonnt.
Okay.
Also das ist wirklich, ja, ist egal. Also was sie gemacht haben, war dann tatsächlich eine riesengroße Anzeigenkampagne in allen großen deutschen Zeitungen. Gab es eine ganzseitige Anzeige. Bam, 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 bam. Jetzt kommt die Digitalkarte. Ja, also die große europäische Digitalkarte steht auch drüber. Ne? Also
gab es da auch Online-Anzeigen EU, glaub, oder war das reine?
Ich glaube, Digitalkarte EU ist, glaube ich, irgendwie das. Digitalkarte, ich muss es gerade noch mal gucken, wie die URL war. Ich glaube Digitalkarte, genau, Digitalkarte EU. Dann halt die Launch mit der Webseite. Wir fordern digitale Grundrechte, Charta der digitalen Grundrechte. Pass auf, der Europäischen Union. Ne, also es wird jetzt ja einfach mal so in den Raum reingeworfen. Wir stellen jetzt hier mal die Digitalkarte auf. Es ist nicht so. Ne, irgendwie von wegen so, ja, wir haben uns da mal so Gedanken gemacht, wir haben da mal so Thesen. Nein, hier sind die digitalen Grundrechte der Europäischen Union. Ja, genau. Und so, damit kamen die dann plötzlich so um die Ecke. Und es ist wirklich ein intellektueller Totalschaden.
Okay.
Mehr kann man, also das kann man wirklich nicht anders sagen. Sie haben im Endeffekt Copy-Paste das Grundgesetz genommen, also das deutsche Grundgesetz.
Ist das die Green Digital-Karte? Oder wo finde ich die Digital-Karte?
Digitalkarte.eu.
Ach so.
Ja, sie haben erstmal das Grundgesetz kopiert, haben dann so einige von den wesentlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sozusagen da rein kopiert. Da steht nichts drin, ne? Also nichts.
Digitalkarte.eu
Gesetz wäre. Ja, genau.
Wenn ich da drauf komme, komme ich auf You don't have permission to access the server.
Also mit CH Carter, ne?
Carter, ja. digitalcharter.eu?
Nee, A hinten.
Ah, okay.
Carter, nicht Carter.
Ah, okay. Nicht der Carter, okay.
Carter. Also Carter.
Habe ich das jetzt? Ach so. Da ist jetzt. Ah, ist jetzt passiert was? Jetzt ist was Langsames? Ah ja, jetzt habe ich es. Okay. War halt.
Naja, also sind auf jeden Fall, sie haben halt dort irgendwie ziemlich viel Copy-Paste gemacht und irgendwie überall digital davor geschrieben.
Ich kann die Seite nicht sehen. Ich muss erst bei der Cookie-Sache zustimmen.
Man muss sich das echt nicht angucken.
Nein, Seite verlassen. Mal gucken, wo ich hinkomme, wenn ich die Seite verlasse. Zu Google. Das ist eigentlich auch. Das fällt mir gerade auf an diesem Cookie-Dialog, wir verwenden Cookies, das könnte gegen deine Grundrechte verstoßen, dass man dann aber direkt als Folge, also das wird ja nicht der einzige sein, dass man dann halt immer einen Zustimm-Button hat und einen Ablehn-Button und dass einen der Ablehn-Button ausgerechnet auf Google weiterleitet in den meisten Fällen, wo
man ja wahrscheinlich auch Cookies untergeschoben kriegt und zwar dann ohne gefragt zu werden, finde ich ja schon.
Das war von einem bösen amerikanischen Datenkonzern.
Ja, eben, also sozusagen, ja. Man hat...
Es geht auch tatsächlich ist es der Versuch zu sagen, sozusagen so, wir stellen jetzt hier Rechte auf gegenüber den bösen digitalen amerikanischen Konzernen. Ne? Okay. Das ist im Endeffekt, darum geht es. Und es wird auch so gesagt, ja, es ist sozusagen, sie gilt jetzt nicht nur gegen den Staat, also das ist ja die Idee einer von Grundrechten ist ja, dass es sozusagen Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind. Und sie sagen jetzt, aber nein, wir wollen, dass es auch gegen Private geht, ja. Also dass ich halt sozusagen, ich habe dann sozusagen ein Recht auf Meinungsfreiheit, keine Ahnung, bei dir im Blog oder so. Ja? Es ist auf diese Art und Weise, wie ich es gerade sage, es ist so undurchdacht, ja. Also
okay.
Und wie gesagt,
also dieses berühmte, jeder Kommentar, der nicht freigeschaltet wird, ist eigentlich Zensur.
Sozusagen, ja. Ah. Aber gleichzeitig
What
stehen
could possibly go wrong?
Wie, genau, aber gleichzeitig stehen uns solche Sachen drin wie digitale Hetze, Mobbing sowie Aktivitäten, die geeignet sind, den Ruf oder die Unversehrtheit einer Person ernsthaft zu gefährden, sind zu verhindern. Ja? Also es wird halt tatsächlich hier verhindern geschrieben, im Sinne von, es geht nicht darum, das irgendwie zu bekämpfen oder einzudämmen oder dagegen etwas zu unternehmen, sondern zu verhindern, also im Vorhinein Leute daran zu hindern. Also eine Vorzensur, ja, also das fordern die hier tatsächlich in Meinungsfreiheit und Öffentlichkeit, Punkt 2. Also so totalen Quatsch über Algorithmen und künstliche Intelligenz, also so völlig undurchdachter Quatsch. Also die Hälfte der Artikel sind irgendwelche komischen, aufgepropften Datenschutzartikel, wobei sie halt so Datenschutzartikel so ein bisschen, es ist so ein bisschen Cargo-Kult-mäßig, ne? Das haben sie sich so irgendwie, das sieht so aus, es soll so aussehen wie Jura, ist aber halt einfach nur unzusammenhängender, völlig undurchdachter Quatsch, der sich die ganze Zeit nur selbst widerspricht.
Das ist irgendwas,
und dafür haben wir jetzt, ne? Und das musst du dir auf die Zunge zergehen lassen. Wir haben 27 Leute, und zwar Experten in dem Gebiet, ja, haben dort 14 Monate angeblich dran gearbeitet. 14 Monate. Und die Leute, die das initiiert haben, darunter sind dann halt eigentlich Leute, denen man durchaus ein Gehirn hat, zugestehen wollen. Warte mal, Initiatoren, Initiatorinnen, ja. Das ist Jan-Philipp Albrecht, okay, na gut, der hat schon die Datenschutzreform
wirklich verbrochen.
Heinz Bude, der ist eigentlich ein ganz guter Soziologe, ja. Johannes Kaspers, okay, das ist halt der Hamburger Datenschützer, der die ganze Zeit irgendwie Facebook verklagt. Giovanni Di Lorenzo, ne? Das ist halt, Johnny Häusler, oh Gott, ja. Ich meine, wie kann Johnny denn so etwas unterschreiben? Ich verstehe das nicht. Oder Byung Cheng Hang, das ist ja auch ein totaler Vollhonk. Dem traue ich das total zu. Also wenn mir jemand erzählt, dass der das alles geschrieben hat, dann glaube ich das sofort, ja. Christoph Käse, ja. Es gibt dort einen Artikel tatsächlich zu Urheberrecht, der wirkt wirklich so, als ob ihn Christoph Käse geschrieben hat. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Christoph Käse ihn geschrieben hat. Ne? Also der Cheflobbyist von Springer.
Ja.
Weil dort im Endeffekt ist dort kodiert, wir brauchen ein Leistungsschutzrecht. Aber dass dann Sascha Lobo, dass Sascha das mitmacht, ja. Oder Frank Rieger, ja. Oder Bernhard Pörksen, den ich auch gut finde, mit dem ich ganz gut befreundet bin sogar. Oder, okay, Juli C., das passt schon wieder eher, ja.
Und was, oh Gott.
Matt, und genau. Und dann kommt dann so eine Sache, ne? Und dann, weißt du, so das Ganze halt mit diesem riesen Trara und diesem extremen Dings, ja. Und dann halt auch noch solche Leute wie Martin Schulz. Ne, der Präsident des Europäischen Parlaments und vielleicht unser nächster Kanzlerkandidat der SPD und Jan-Philipp Albrecht halt auch mit.
Wir leben in Zeiten, in denen man davon ausgehen kann, also in denen man nicht ausschließen sollte, dass es die SPD es schafft, den Kanzler zu stellen. Dieses Jahr ist alles ist möglich. Alles ist möglich.
Es ist alles möglich, aber das nicht. Also, aber ganz, ganz kurz, ja, also ja. Wir haben hier den Präsident des Europäischen Parlaments und wir haben Philipp Albrecht, ein Protagonist des Europäischen Parlaments. Und das Ganze heißt dann auch noch Europäische Digitalgrundrechtecharta. Und das haben sie jetzt auch tatsächlich sozusagen, ich glaube, das haben sie am Freitag veröffentlicht und am Montag irgendwie bereits in die Ausschüsse des Europäischen Parlaments gegeben.
Also das geht tatsächlich jetzt durch irgendwelche offiziellen Sachen?
Das geht wirklich in offizielle Kanäle jetzt der europäischen.
Da hat nicht jemand nur ein WordPress aufgesetzt?
Und also ich fass es nicht. Also ich fass es nicht. Ich fass es wirklich nicht, wie man so etwas machen kann. Und dann jetzt sagen, jetzt ziehen sie sich zurück. Also sie haben wirklich Kritik gekriegt von allen Leuten, die irgendwie sich irgendwie auskennen. Es ist nicht nur Tante gewesen, es ist nicht nur ich gewesen. Praktisch jeder, der irgendwie mal Jura studiert hat, hat wirklich kein gutes Haar in der ganzen Geschichte gewählt. Es gibt so schöne Auseinanderfiletierungen dieser Charta, dass es wirklich eine Freude ist. Es macht so wirklich Spaß zu lesen, weil es wirklich irgendwie, es ist so ein bisschen wie wenn, keine Ahnung, Karate-Kids irgendwie die Kinder auf dem Spielplatz zusammenhauen. Jedenfalls, es ist also es gibt praktisch niemanden, der irgendwie credible ist, der das irgendwie gut findet, sondern es ist wirklich allgemein so dermaßen durch die Tonne getreten worden. Und
ja, Artikel 6, Profiling. Profiling durch staatliche Stellen oder private ist nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig.
Ja.
Sind wirklich besonders schöne Nichtsätze dabei.
Die Analyse auf Internet Law von Thomas Stadler.
Okay.
Wirklich liest sich sehr schön. Jedenfalls, was ich sagen wollte, genau, und jetzt ziehen sie sich auf diese darauf zurück. Ja, also wir wollten doch nur diskutieren. Also, ja, wir wollten doch nur eine Diskussionsgrundlage. Leute, ja, so seid ihr nicht aufgetreten, nein. Und ihr habt es jetzt, ihr seid hier mit dem, ihr habt hier als Initiatoren halt irgendwie einige der wichtigsten Player des Europäischen Parlaments und habt das sofort in offizielle europäische Ausschüsse reingemacht. Ihr habt das an einer riesengroßen Anzeigenkampagne begleitet und. Und jetzt kommt ihr und sagt, wir wollten doch nur ein bisschen diskutieren. What the fuck? What the fuck? Leute, ey.
Ah, hier. 6.12.
Mann. Ich hab mich echt aufgeregt.
Oh mein Gott. Okay, hiervon. Fordern kann man viel zur sogenannten Charta für digitale Grundrechte. Werde ich mir nachher mal durchlesen. Nee, es ist praktisch komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, eigentlich sollte es auch an jedem vorbeigehen, weil es hat keinen Sinn, sich damit, also, das Beste, was dieser Charta passieren kann, ist, dass sie ab jetzt totgeschwiegen wird und dass wir allen Leuten verzeihen, die ihren Namen darunter gesetzt haben. es ist wirklich so schlimm.
Aber ich,
also Immaterialgüter. Rechteinhaber steht ein fairer Anteil an Erträgen zu, die aus der digitalen Nutzung ihrer Immaterialgüter
erwirtschaftet werden. Selbst für kleinste Textschnipsel.
Genau. Es geht nicht mehr darum, dass halt irgendwelche Urheber irgendwie Kontrolle über ihr Werk haben dürfen. Nein, es geht Rechteinhabern, nicht Urheber, Rechteinhaber, steht Erträge zu. Es geht nicht mehr irgendwie um Urheberrecht, nicht um Persönlichkeitsrecht, sondern es geht hier nur um die Erträge zu, die irgendwer mit irgendwo was erwirtschaftet. Das ist, im Endeffekt ist es halt sozusagen das Leistungsschutzrecht als Grundgesetz.
Sehr schön, sehr schön.
Es ist unfassbar.
Die Würde des Menschen ist nicht für unter 1999 zu haben.
Genau, so ungefähr so ist das. Es ist unfassbar. Was... Naja, egal.
Ah ja, das
genau.
Rechteinhaber steht ein fairer Anteil an den Erträgen zu, die aus digitalen Nutzung ihrer Materialgütern erwirtschaftet werden. Diese Rechte müssen in Ausgleich gebracht werden mit nicht kommerziellen Nutzungsinteressen. Es ist sie haben es ja nicht mal geschafft, hier alles, also einige Sachen sind ja so in 1, 2, 3 und kurze Sätze und sowas. Das ist ja wirklich Jesus. Naja. Immerhin passiert was, ne? Ich meine, man muss das auch positiv sehen.
Ich meine, 14 Monate haben sie daran.
Naja, da wird es irgendwo eine Mailingliste gegeben haben und die ersten 12 Monate haben sie über einen Font geschritten und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass sie auch noch Inhalt brauchen.
Ja. Und dann haben sie gesagt, ach, nur das Grundgesetz schreibt digital davor.
Genau.
Und sagt, dass das gilt jetzt auch für Unternehmen.
Suchen und ersetzen. Genau.
Es tut so weh. Und sorry, Leute, ich mag Sascha ja total gerne.
Yeah.
Wir sind auch cool miteinander und so. Also, aber es ist halt irgendwie, das geht nicht.
Es ist per Snapchat gemacht worden und die meiste Zeit wurde dann halt über Filter diskutiert. Das ist, kenne ich doch. Also ich meine.
Gut, ja, also ich glaube auch, dass wir da jetzt nicht mehr so viel, ich hoffe und ich glaube aber auch, dass wir da nicht so viel mehr von sehen können, nicht mehr von sehen, es sei denn, die AfD greift das nochmal auf, wenn sie dann an der Macht ist oder so, und dann Gnade uns Gott.
Schön finde ich, dass man auch unterzeichnen kann, aber dass man nirgendwo eine Liste der Unterzeichner sehen kann. Man kann hier unterzeichnen, das sieht aus, als ob das in so ein Formular geht. Wahrscheinlich geht das dann in eine Excel-Tabelle. Und
irgendwo habe ich gelesen, das ist aber auch schon ein bisschen älter, die Zahl, irgendwie 800 Unterschriften hatten sie, glaube ich, so nach 2 Wochen oder so.
Das hat ja mal eingeschlagen.
800, ja. Vielleicht das doch mal mit, keine Ahnung, der hinterletzten Change.org-Petition über, dass Bleistifte jetzt wieder besser schmecken sollen oder so, ja. Die kriegten mehr Unterschriften.
Oh Mann, das ist auch wirklich, ja, lese ich mir durch, dann habe ich wenigstens was zu tun. Das klingt doch mal, da fühle ich mich mal wieder auf dem Stand dabei. Ach ja.
Ach na ja. So.
Siehst du, es passieren auch noch lustige Sachen auf der Welt.
Ja, genau. Habe ich mir auch gedacht.
Man kann auch sinnlose Charts unterzeichnen.
Es passieren auch noch lustige Sachen.
So leicht hat sich das Putin dann aber auch nicht vorgestellt, dass er so gewinnen würde.
Das ist übrigens tatsächlich jetzt die große Angst, ne, bei den ganzen Politikern hier. Und zwar, glaube ich, auch, ganz ehrlich empfundene Angst, dass das jetzt hier in Deutschland, der Wahlkampf da extrem interferiert wird. Mhm. Also da bin ich auch echt gespannt, ganz ehrlich. Also ich halte das für höchstwahrscheinlich, dass da was passiert.
Ja.
Und was ich auch echt Angst habe, ist, oh Gott, ich werde jetzt hier zum Extremen, zu Cassandra. Dass nochmal ein Anschlag passiert. Und zwar ein großer vor der Wahl. Das ist also auch ISIS hat ein großes Interesse daran, diese Wahl zu disrupten. Und naja, jedenfalls ISIS geht's ja gerade nicht so gut, ne? Muss man schon sagen. Die sind gerade in Schwierigkeiten.
Ja, für die war 2016 auch nicht so geil.
Stimmt.
Hast du diesen James Blunt-Tweet gelesen?
Nee.
James Blunt.
Achso, dass er ein Album rausbringen
will. Genau, James. Ja. Ihr glaubt, 2016 wäre scheiße, aber nächstes Jahr bringe ich ein neues Album raus. Humor hat er.
Ich kenne den ja gar nicht, aber gut.
Ich, ja, ist doch egal.
Ja.
Er ist lustig.
2017. Also was 2016 so scheiße macht, ist, dass es die Weichen für 2017 in eine sehr schlechte Richtung gestellt hat, ne?
Ja.
Weil noch ist ja nichts passiert, noch ist der Brexit nicht vollzogen, noch ist Trump, oder noch nicht mal initiiert, ja, noch ist Trump nicht Präsident, das ist zwar alles irgendwie, das sind ja nur die Weichen, die 2016 gestellt werden, und 2017 werden wir anfangen, die Suppe auszulöffeln.
Ja. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. Also ich glaube, man muss jetzt, also ich habe so ein bisschen, hast du hier das mit dieser Dakota-Pipeline mitbekommen?
Mhm.
Die ja,
also nicht, ich habe das nicht eng verfolgt, aber so ein bisschen.
So richtig eng habe ich es auch nicht verfolgt. Da gab es ja, hier sollte sehr in der Nähe eines Indianerreservoirs in Dakota sollte eine Pipeline langgelegt werden. Und da gab es starke Proteste gegen, übrigens alles noch vor Trump, ne? Also das muss man sich, also so, dieses Land kann auch schon so, auch ohne Trump schon sehr brutal sein. Es gab eine Frau, die hat, glaube ich, beide Arme bei den Protesten verloren. Die Polizei hat mit Wasserwerfer bei tiefem Frost auf die Leute geschossen, also wo man durchaus argumentieren könnte.
Warum hat sie die Arme verloren?
Na, die ist halt irgendwie von einem Wasserwerfer getroffen worden oder ich weiß nicht, was das genau war. Und also es gibt, also
die Arme abgemacht?
Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert. Ich glaube, die mussten ihr dann, kann sein, dass die dass sie abgefroren sind dann infolgedessen oder sowas und dann abgenommen werden, oder ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch keinen Blödsinn erzählen. Vielleicht im Zweifelsfall. Auf jeden Fall, es gab Ausschreitungen, es gab heftige Proteste, die Polizei hat bizarr überreagiert, wie sie das hier gerne tut in diesem Land. Aber es gab halt irgendwann gab es dann halt eben aufgrund dieser Ausschreitungen haben sich 2.000 bis 3.000 wie heißt das gleich, wenn man bei der Armee war und dann nicht mehr ist, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Begriff. Wenn man bei der Armee war und dann die nicht Invaliden, sondern
Veteran,
danke. Haben sich irgendwie mehrere tausend, 2.000 bis 3.000 Veteranen sind dahin gefahren an einem Wochenende und haben dann quasi die Demonstranten beschützt. Und das war dann der Punkt, an dem die Armee dann danach gesagt haben, also die Armee muss die Zustimmung geben, dass man da in der Nähe dieses Reservoirs so nah dran bauen darf, und hat gesagt, nee, wir geben die Zustimmung nicht. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Land vielleicht so ein bisschen Kampfgeist entdeckt hat. Und dass dieses Land die Möglichkeit hat, sicherlich nicht in allen Bereichen, aber dass es jetzt die Chance gibt für die progressiven Menschen in jedem Land, für so ein bisschen Consolidation Phase, und dass man doch so ein bisschen nochmal sich konzentriert und neu ordnet und guckt, in welche Richtung es weitergeht, und dann halt hoffentlich mit neuen Kräften weitermacht und vielleicht die Richtung ein bisschen anpasst. Ich glaube, es ist nicht das Ende aller Tage, und irgendwann werden wir über Trump hoffentlich lachen und was das für furchtbare Zeiten waren oder für bekloppte Zeiten, und das, aber
ich stimme dir insofern zu, dass sag ich mal, die Zeiten, wo die repressiven Teile der Gesellschaft am Hebel sind natürlich auch immer dort, wo sich der Protest und die Gegenkultur überhaupt erst etablieren kann, ne? Oder überhaupt erst kräftig wird und überhaupt erst zu sich findet, Solidarität und Konsolidierung passieren. Und das ist natürlich eine berechtigte Hoffnung. Also,
ich sag nicht, dass es schön
ist. Wir hatten schon gesagt, wir wissen so unglaublich wenig, ne? Wir können noch. Das ist auch einer der Gründe. Das ist auch eins, was mich auch so fertig macht. Das ist halt diese völlige Ungewissheit, weil Trump natürlich irgendwie alles und sein Gegenteil gesagt hat. Mhm. Ja. Und deswegen kann er natürlich auch alles und sein Gegenteil eintreffen. Und der Punkt ist, dass ich ich bin mir aber trotzdem sicher, und ich glaube, da sollte man nichts anderes erwarten. Es wird schlimm. Wir wissen nur noch nicht, auf welche Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, es wird nochmal viele Überraschungen geben. Nicht Überraschungen im Sinne von, es wird ja gar nicht so schlimm, sondern Überraschungen, auf welche Art und Weise es schlimm
ist. Ist ja eigentlich ganz nett. Es gibt doch Torte für alle. Klar, nee, ja.
Also, und ich glaube auch zum Beispiel, ich würde es schon zugeben, zu sagen, okay, ich glaube, das erste Jahr wird nicht so schlimm. Mhm. Ich glaube, das erste Jahr braucht die Administration überhaupt erstmal zu sich selbst zu finden. Das ist, glaube ich, immer so. Ne? Also so eine Administration, die braucht eigentlich mehrere Jahre, um überhaupt zu sich selbst zu finden. Mhm. Da werden erstmal interne Kämpfe ausgetragen, da gibt es viel Inkompetenz, da werden Leute dann erstmal rausgebuxiert, die da nicht reinpassen, was vorher nicht gesehen wurde. Ich glaube, das bei dem Chaos der Trump-Administration wird das sowieso noch viel krasser werden als sonst. Mhm. Die Leute wissen nicht, wie die Hebel funktionieren, die wissen nicht, die Behörden sind nicht aufeinander eingespielt und. Also ich glaube, das erste Jahr wird noch relativ easy, weil sich da erstmal überhaupt alles zusammenrütteln muss, ja. Aber irgendwann, im zweiten Jahr werden wir, glaube ich, wird es irgendwann. Dann gewinnt die Administration langsam an Selbstbewusstsein und wird dann ihre ersten Aktionen machen. Und ich möchte das nicht, dass Trump dahin kommt, dass er Selbstbewusstsein entwickelt und Aktionen macht.
Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich kann mir vorstellen, also was meine Befürchtung im Augenblick ist, dass erstmal Trump es fantastisch verstehen wird, mit seiner Egozentrik alle echten Probleme in diesem Land, von denen es mehr als genug gibt, die dringend angegangen werden würden müssen und die sowieso schon schwer genug zu lösen sind, die zu verstellen. Ich glaube, er wird weiterhin, ich meine, wir haben jetzt mit diesen diese total dämliche, wie heißt die da, diese Firma, die er da, also diese 700 Arbeitsplätze, die er jetzt angeblich gerettet hat, diese komplett bizarre Konzentration sozusagen auf diese alten Jobs, die eh schon lange weg sind und die diese ganzen Sachen, also es wird viel Theater geben und sehr, sehr wenig Substanz und im Hintergrund werden Lobbyisten, Umweltschutzrechte, Arbeitsrechte etc. pp., die paar, die es hier in diesem Land auch gibt, massiv einschränken. Das ist, oder nicht einschränken, sondern abschaffen. Und das ist, glaube ich, das, also ich glaube nicht damit, ich rechne nicht damit, das war ja auch so ein bisschen, ob jetzt dass Trump den dritten Weltkrieg auslöst. Ich glaube aber, dass er durch seine Dummheit ihn wahrscheinlicher macht und dass er die Sicherheitslage dieser Welt tendenziell einfach durch dämliche Aussagen, also jetzt diese Taiwan-Nummer, das ist ja schon mal das ist ja schon mal an Beklopptheit nicht zu überschreiten und so. Und der Typ ist ja, der Typ ist einfach, das ist ja auch so ein Fass bei dieser.
War das Bescheuertheit? Weil das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, da gibt es Diskussionen. Es gibt ja immer wieder, es kommt ja immer wieder hoch, dass Trump, ist der extrem bescheuert oder ist das ein total cleverer Schachzug? Und da gab es ja auch diese, ja, das ist ja schon monatelang geplant gewesen, dieses Telefonat, oder eben dieses, ja, die hat doch mich angerufen. Und da kann ich doch nicht einfach so auflegen. Und das ist natürlich so eine Frage, die wir uns, glaube ich, weiterhin stellen werden. Aber ich weiß nicht, hast du diesen einen Tweet mitbekommen, wo er über die Verbrennung der Fahne geschrieben hat?
Ach Gott, ja, ja.
Und das war ja auch so ein Ding, wie kommt dann jetzt plötzlich darauf? Was wo kommt da denn das Thema plötzlich her? Und dann hat irgendjemand wohl beobachtet, dass auf Fox News ein paar Minuten vorher ein Bericht über Fahnenverbrennung lief. Und ich glaube, der
den ganzen Tag nur mit Fox News, oder?
Der sitzt, nö, der guckt auch CNN und so. Der guckt.
Stimmt, da regt er sich ja auch drüber auf.
Saturday Night Live guckt er ja offensichtlich regelmäßig.
Ja, stimmt.
Also, der
mal,
ist.
Mal ohne Scheiß, ich glaube, der ist wirklich so ein News-Junkie, aber nur so im Sinne von, oh, was läuft denn wieder über mich im Fernsehen?
Ja. Der ist der typische 70-Jährige, der zu Hause vorm Fernseher sitzt, nichts zu tun hat und dann sich auf Twitter drüber aufregt. Bloß, dass er halt dummerweise der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten ist und
seine Tweets Konsequenzen haben.
Und seine Tweets Konsequenzen haben. Und das ist, und ich glaube, der ist, also das macht seine Administration nicht ungefährlich. Also das will ich nicht sagen. Das ist im Gegenteil. Ich glaube diese Dummheit gepaart mit seinem Größenwahn macht ihn so anfällig für Manipulation, dass halt jeder, der ihm nahe, der in seiner Nähe ist, das war ja auch so, dass er, ich meine, der Typ hat mit Obama nochmal ein Treffen organisiert, damit Obama ihm nochmal erklärt, wie das da eigentlich alles abläuft im Weißen Haus. Das muss man erstmal auf die Reihe bringen. Und hat dann nachher gesagt, ja, Obamacare finde ich ja plötzlich gar nicht mehr so schlimm, jetzt wo der Obama mir das mal erklärt hat. Der Typ ist offensichtlich so leicht zu manipulieren durch jeden, und das wird ein Fest für Lobbyisten werden die nächsten 4 Jahre. Und für jeden halt, der irgendwie von außerhalb kommt. Und natürlich diese so irgendwie durch kraul den ein bisschen an den Eiern und sag ihm, wie toll er ist, und der ist sofort immer deiner Meinung. Und das macht's, glaube ich, gefährlich. Also jetzt, dass er irgendwie so ein, also das heißt natürlich nicht, dass er nicht auch gefährlich werden kann, aber im Augenblick halte ich ihn für in erster Linie für dumm gefährlich. Also, aber wer weiß.
Ja. Also ich glaube auch, ja.
Jetzt sind wir schon wieder bei Trump.
Stimmt, man kommt da mal nicht dran vorbei, ne?
Ja, wir sollten mal eine Trump-freie Sendung machen.
Genau, da müssen wir dann aber, glaube ich, wirklich uns vorher hinsetzen und eine redaktionelle Planung machen, weil sonst funktioniert das nicht.
Ich habe 1000 Themen, über die ich erzählen könnte.
Ja, erzähl doch mal.
Vorgestern habe ich es bekommen, mein erstes Android-Telefon seit sehr, sehr langer Zeit. Ein Google Pixel, darüber hätte ich erzählen können. Wir hätten hier über MacBook Gate, habe ich ja auch probiert, so ein bisschen über diese ganze Nummer ein bisschen diskutieren können.
Was fällt mir ein Thema ein? Sorry, aber das ist schon wieder Trump zumindest related.
Na toll.
Ich hab ziemlich viel zu der Alt-Right-Bewegung recherchiert und mitgemacht. Soll ich da was drüber erzählen?
Klar, dann fangen wir mal an. Jetzt muss ich mal kurz ein MS Pro holen, okay? Bin sofort wieder da.
Okay. Okay, die Alt-Right-Bewegung. Kam ja so ein bisschen im Zuge dieser Wahlkampfgeschichte mit Trump, wurde das so ein bisschen bekannt, dass es so eine Form von neuer Rechter gibt in den USA, die eben ganz prominente Trump-Unterstützer waren und wahrscheinlich auch einen signifikanten Teil seines Erfolges mit ausgemacht haben. Wir wissen, dass Steve Bannon, der ehemalige Chefredakteur von Breitbart News, jetzt sozusagen sein strategischer Berater ist. Das heißt, er ist neben dem Chief of Staff der zweitwichtigste Mann im Weißen Haus neben Trump. Der sitzt jetzt sozusagen direkt im Nebenbüro von Trump, des Präsidenten. Steve Bannon ist nicht direkt alt-right, das ist, glaube ich, das kann man schon sagen. Er ist definitiv ein Rechter, er ist definitiv ein Konservativer, und zwar auf der Tea Party Seite. Er hat sich als Tea Party Befürworter im Endeffekt positioniert und hat als der auch sozusagen Breitbart News übernommen. Diese Alt-Right-Bewegung kommt aber tatsächlich viel eher aus einem viel jüngeren und viel internetaffineren Spektrum. Bannon ist ja eigentlich eher ein alter Sack, der kommt aus der alten Medienindustrie. Er hat viel mit Filmrechten gehandelt und solche Geschichten, hat auch selber Filme produziert. Die Alt-Right-Bewegung ist aber wirklich tatsächlich ein Internetphänomen. Und zwar hat sie sich eigentlich gebildet, um diese Bildbretter, um die Imageboards 4chan und 8chan in allererster Linie, und dort aus den /Poll, also aus den Politikfäden. Dort hatte sich, also auf, sag ich mal, insgesamt auf 4chan und 8chan ist ja tatsächlich so eine Art, ja, Internet-Subkultur entstanden, die man vielleicht allgemein als Trolling-Culture bezeichnen kann, wo es eben darum geht, Trolling nicht nur zu einem individuellen Phänomen bestimmter außenstehender Webseiten oder Foren oder Chats oder wie auch immer, wo das herkommt, zu machen, sondern das sozusagen zu institutionalisieren, einen Ort zu schaffen, in dem man sich gegenseitig trollt als so eine Art Sport. Ja, und das ist ja das, was Bi bei 4chan ganz lange war ja im Endeffekt, wir haben hier Random, wir sind alle anonym und wir posten die ganze Zeit nur Scheiße, die den Sinn hat, alle anderen zu offenden, alle anderen aufzuregen, zu trollen halt. Und das hat dann zwangsläufig, also man muss dazu sagen, es wurde dann auch viel mit, keine Ahnung, Snuff-Content, also Toten, es wurde viel mit auch Kinderpornografie, aber auch mit zum Beispiel Nazi-Symbolik und allen möglichen Sachen, wurde dann eben versucht, Leute zu trollen. Und wer sich hat trollen lassen, der war halt der Arsch. Also, hey, du nimmst das ernst, haha, du bist ja keiner von uns, du bist ja irgendwie dumm. Ja, wenn du das ernst nimmst. Das ist so ein bisschen diese ganze Geschichte und die Ideologie dahinter war halt, wir haben keine Ideologie, ist alles nur for the lulz, nimm das alles nicht so ernst, wir trollen doch nur. Also aus dieser Kultur heraus hat sich dann tatsächlich sozusagen auch eine Form des so Meinungsfreiheitsmaximalismus Ideologie entwickelt. Man soll alles immer sagen dürfen, ja, und das ist sozusagen, man muss sich sozusagen von jeglichen Ketten der Konvention befreien und dieser Freiheitsgedanke steckte eigentlich grundsätzlich immer in diesen Bildbrettern, diese totale Anarchie, sag ich mal, ja. Und dann kommt dann irgendwann natürlich, zieht das dann natürlich auch Leute an, die es ernst meinen. Also sowohl Pädophile, wie aber auch Leute, die diese Nazi-Symbolik halt nicht nur ganz ironisch meinen. Ja? Und so kam es, dass halt diese Bildbretter nach und nach immer mehr von so Leuten unterwandert waren. Einer der wesentlichen Ereignisse, die dann stattfanden, war das Gamergate. Das war ja erstmal kein 4chan, 8chan-mäßiges per se Ding, sondern es war ja erstmal die Gamer-Szene, die sich gegen, wie sie es empfunden hat, sozusagen Okkupierung ihres kulturellen Spaces durch Leute, die sie als nicht legitim ansahen.
Durch Leute ohne Penis.
Gewährt haben.
Durch Leute ohne Penis.
Genau, durch Leute ohne Penis, um das konkret zu machen. Und da ging es natürlich darum, tatsächlich Frauen, speziell Feministinnen, die es wagten, an der Gamer-Szene oder an der Game-Szene insgesamt Kritik zu üben, die fertig zu machen. Und dieses Gamergate, das ging ja tatsächlich, keine Ahnung, anderthalb Jahre lang, also ganz krass. Und das war natürlich auch der Punkt, wo dann halt solche Seiten wie Breitbart ganz, ganz wesentlich, ganz, ganz wesentliche Meriten sich verdient haben. Insbesondere der Milo Yiannopoulos, der sozusagen Super-Troll von Breitbart, der hat halt sehr, sehr viel über Gamergate geredet. Das ist aber auch der Punkt, an dem sich viele der, wo sich halt auch zum Beispiel, also auch da, die eben diese Bildbretter, diese Anonymous-Leute von 4chan und von 8chan und so weiter und so fort, extrem dran beteiligt haben, sich extrem auch, sag ich mal, sehr negativ dran beteiligt haben in Sachen Doxing, Swatting, also Swatting heißt, man schickt Leuten mit Fake-Anrufen bei der Polizei halt ein SWAT-Team nach Hause und solche Geschichten. Das war ein richtiger Krieg, der dort eigentlich aufgefochten wurde. Zumindest von der Gamer-Seite her, zumindest von der Troll-Seite her wurden dort sozusagen alle möglichen Infowaffen ausprobiert. Was dann im Nachhinein dazu führte, dass dort doch insgesamt ein ziemlich deutlicher Rechtsruck einkehrte in diese Trolling-Culture und diese Trolling-Culture sehr, sehr affin war, einerseits für so Maskulinisten-Geschichten. Das war auch übrigens eine parallele Entwicklung, ist auch diese ganzen Pickup-Foren und Pickup-Artist-Geschichten, wo sich halt auch ganz viele junge, frustrierte Männer, also sexuell frustrierte Männer getroffen haben, um sozusagen, wie kriege ich irgendwie so und so viele Frauen ins Bett und was sind irgendwelche Psychotricks, so austauschen. Das spielt da noch mit rein und was dann auch noch mit rein spielt, ist natürlich Reddit. Auf Reddit haben sich dann im Zuge des auf Reddit gab es dann halt erstmal dieses Alt-Right Subreddit, in dem sich dann eine ganze Menge Leute gefunden haben, die aus der Trolling-Culture kamen, die aus diesen Bildbrettern kamen, gleichzeitig aber halt eine sehr, sehr klare, konservative bis reaktionäre bis Nazi-Haltung hatten und sich dort austauschten. Gleichzeitig haben sich dann auch, sag ich mal, externe Sachen gefunden, wie zum Beispiel alternativeright.org oder so heißt es, glaube ich. Bestimmte Institutes wurden gemacht. Dieser Spencer ist dann auch aufgetaucht, der wie heißt der, George Spencer? Ich vergesse immer seinen Vornamen. Oder Spencer, ist egal. Jedenfalls dieser Mitbegründer des Alt-Right-Movements und verschiedene andere. Und es hat sich dann eben sozusagen in verschiedenen Orten des Internets haben sich diese so eine mehr oder weniger homogene Masse gefunden. Aber homogen ist jetzt interessant, weil sie sind ideologisch eigentlich gar nicht so homogen. Die sind sehr, sehr heterogen. Das geht von tatsächlich irgendwie fast standardkonservativen Republikanerwählern bis hin zu wirklichen echten krassen Nazis, ja, und zum KKK und so weiter und so fort. Was sie gemeinsam haben, ist eigentlich nur, dass sie ist eigentlich etwas Strategisches, nicht etwas Ideologisches, sondern etwas Strategisches. Und diese Strategie ist eben genau die, die aus dieser Trolling-Culture kommt. Die Idee ist zu sagen, wir immunisieren uns gegenüber Kritik von den Liberalen, von den Linken. Die wollen uns immer Rassist nennen, die wollen uns Sexist nennen, die wollen uns etc. nennen und wir lassen das alles abperlen. Wir sagen sogar noch, hier, nennt uns so ruhig. ihr habt es ja eh nicht drauf. Ja, das ist sozusagen das strategische Element, das in der Alt-Right-Movement steckt, ist zu sagen, wir immunisieren uns gegenüber das Name-Calling von den Social Justice Warriors, wie sie Leute nennen, die was gegen Rassismus sagen. So. Und diese strategische Geschichte mündet dann aber auch in eine Ideologie. Ne? Und eine dieser Ideologien, die ganz wichtig ist für die Alt-Right, ist halt das sogenannte Natural Conservatism. Das heißt also die Idee, dass es so eine Art von natürlichem, angeborenen Konservatismus gibt. Und das zu diesem Konservatismus, und das ist natürlich ganz klar, gehört natürlich auch eine Form von emotionalem Bekenntnis zur eigenen Rasse. Ja? Also zur weißen Rasse in dem Fall natürlich. Und die Idee ist jetzt, dass die etablierten Konservativen, also das konservative Establishment, das, was die Republikanische Partei repräsentiert, diejenigen sind, die diese kernnatürlichen konservativen Werte verraten haben. Und zwar, weil sie von den Liberalen haben sich Name callen lassen und sich dadurch disziplinieren lassen. Also die Idee ist halt, eigentlich sind die auch alle so rassistisch wie wir, aber dadurch, dass die Liberalen halt ihnen immer den Rassismus vorgeworfen haben und sich die Leute davon verschrecken haben lassen, sind sie losgelöst von diesen rassistischen Positionen. Und das Narrativ geht dann halt so, dass dann eben sozusagen der Konservatismus weg von diesem Streben nach kultureller und ethnischer Reinheit weggegangen ist hin zu solchen Fragen wie Wirtschaftsliberalismus und Sicherheitspolitik. Und die Idee der Alt-Right ist jetzt zu sagen, das ist eine Fehlentwicklung, das ist Quatsch. Wir müssen den Kampf wieder zurückführen auf den Boden des Kulturellen. Ja? Sie wollen ganz explizit einen Kulturkampf machen. Sie wollen auf dem Gebiet des Symbolischen wieder die Hoheit erlangen. Denn das ist das, was sie sagen. Die Liberalen haben die kulturelle Hoheit. Dadurch, dass sie die Medien kontrollieren, haben sie die kulturelle Hoheit, also diese Idee der Liberal Media und so weiter und so fort. Uns geht es jetzt darum, wir wollen auf diesem Gebiet wieder die Hoheit zurückhaben. Und wenn man sich anschaut, genau, und dann kommt Trump. Trump kommt dann irgendwann und Trump macht genau das, was die Trolle immer gemacht haben. Ja? Trump sagt rassistische Sachen, wird dadurch, kriegt den Shitstorm ab, kriegt den Skandal ab und er lässt es alles abperlen. Und er sagt, fuck you. Und das ist genau das, was die Alt-Right, wonach die immer gesucht haben, beziehungsweise was sie halt selber, was ihre eigene Strategie ist. Sie haben Trump als einen von ihnen erkannt. Sie haben erkannt, Trump ist auch ein Troll, auch wenn er vielleicht nie das Internet benutzt hat, wirklich. Ja, aber Trump ist ein natürlicher Troll, der gehört zu uns, das ist einer von uns. Und dann kamen dann solche Sachen wie The Donald, also ein auch doch relativ frühes innerhalb des Wahlkampfs, noch innerhalb des Vorwahlkampfes wohl gegründetes Subreddit, wo sich dann halt sozusagen diese rechten Internet-Troll-Trump-Supporter gefunden haben und organisiert haben. Und genau, und deswegen glaube ich, dass auch viele der Diskussionen, auch der, die wir heute geführt haben, um diese Trump-Geschichte so ein bisschen an der Sache vorbeiführen. Wir reden darüber oder wir fragen uns ja, was wird Trump denn jetzt eigentlich tun? Was wird seine Policy sein? Und ich glaube, dass wir diesen Punkt zu überschätzen, weil die Alt-Right bereits den Sieg bereits errungen. Ja? Hm. Ihr geht es nicht darum, konkrete Policy zu machen. Ihr geht es um die Kulturhoheit, um die Definitionshoheit innerhalb des moralischen Diskurses. Und mit der Trump-Präsidentschaft, mit dem Gewinn von Trump, haben sie ihr Ziel eigentlich schon erreicht. Denn alles, was Trump gesagt hat, da haben wir ja schon im letzten Podcast drüber geredet, ne, das legitimiert ja Rassismus, das legitimiert ja Sexismus und das legitimiert diesen ganzen Dreck. Und in der Hinsicht war das Alt-Right-Movement bereits, also sie haben bereits gewonnen. Man kann ihnen eigentlich schon gar nicht mehr, man kann ihnen eigentlich jetzt gar nicht mehr.
Mist. Jetzt ist Michi weg, mitten im Satz. Sind wir, so, hallo? Jetzt warst du kurz weg zwischendurch.
Ja. Krass, es ist, ich habe aus Versehen mein Netzwerkkabel rausgezogen.
Und jetzt hast du es wieder reingesteckt und jetzt bist du wieder da?
Jetzt wieder reingesteckt und die Verbindung steht noch. Das ist aber abgefahren, oder?
Das ist gut. Damit hätte ich jetzt keine Sekunde gerechnet.
Ich auch nicht.
Okay, aber du bist irgendwie raus. Du hast es sich gerade auch schön in Rage geredet.
Ja. Also und das ist halt die Sache, ne? Also selbst wenn er nichts von dem umsetzt, was er versprochen hat, ja, it's just for the lulz. Also ja, es ist in gewisser Hinsicht und wenn du das überlegst und wenn du dir dieses Narrativ einmal so richtig durchdenkst, ja,
yeah,
dann hat Trump es geschafft, dass die Leute, und so haben die das auch, glaube ich, empfunden, ne, dass sie halt im Endeffekt in der Wahlkabine nicht einfach nur eine Stimme abgegeben haben, sondern im Endeffekt eine Hate-Mail an das Liberal Establishment geschickt haben. Es war eine Hassnachricht. Ich glaube wirklich, dass die Leute, die dort Trump gewählt haben, ein Großteil der Leute wollte eigentlich eine Hassnachricht verschicken.
Hm. Ja? Also war Protestwahl. Eine Hassnachricht.
Ja, in gewisser Hinsicht eine Protestwahl, aber es ist eigentlich noch mehr, ja, weil Trump ja tatsächlich so ein Trollkandidat ist.
Hm. Also ich fand das jetzt ganz spannend, was du jetzt alles erzählt hast. Also ja, ich stimme dir definitiv auch zu, dass das für viele genau diese Hasswahl war oder diese Protestwahl oder wie auch immer man das jetzt nennt. Ich wäre ja ganz froh, wenn die Alt-Right-Bewegung glaubt, dass sie jetzt ihre Ziele erreicht hat und sich jetzt sich glücklich und zufrieden zurücklehnt und nie wieder irgendwie in Erscheinung tritt. Ich halte das für. Aber ich bin. Das finde ich, ist das Lustige. Ich fühle mich ja doch ein Stück weit so dieses Verständnis damals, als die Nazis kamen. Wieso habt ihr nichts gemacht?
Mhm.
Weil man nicht wusste, dass die Nazis kamen. Und weil man ja irgendwie die ganze Zeit auch, und ich weiß, ich weiß ehrlich nicht, also ich glaube
auch. Die hatten auch noch keine Geschichtsbücher, wo drin steht, wie schlimm die Nazis sind.
Genau. Also tatsächlich, ich meine, wir theoretisch, nehmen wir mal an, Trump entwickelt sich zum nächsten Hitler, dann kann man uns den Vorwurf machen, ihr wusstet doch, was passieren würde. Ihr habt es doch schon mal erlebt. Und diese Generation hat ja noch nicht mal was Vergleichbares erlebt. Also wenn du gesagt hättest, also heute braucht man ja nur sagen, Hitler gab es und jeder glaubt dir, stimmt, es gab ihn, oder jeder, der nicht total irre ist. Damals hättest du so eine Person ja noch erfinden müssen, und wer hätte schon geglaubt, dass es jemals eine Person gibt, die es schafft, die gesamte Welt in einen Krieg zu verwickeln, in dem systematisch bestimmte Menschengruppen ausgelöscht werden. Also das ist so.
Hitler hat auch niemand ernst genommen. Das ist auch
genau.
der Witz. Ne? Aber also es ist halt wirklich so, er war ja auch für die meisten eine Witzfigur.
Aber also. Ich glaube dennoch, dass es auch, wir wissen nicht, ob Trump so schlimm ist. Und ich halte es im Augenblick ehrlich gesagt auch für unwahrscheinlich. Das heißt,
nein, das ist, glaube ich, auch nicht. Also,
das halte ich nicht,
Beziehungsweise, nein, ich lasse es mich anders überlegen. Ich glaube, er wird anders schlimm. Ich weiß nicht, ob er schlimmer oder nicht so schlimm oder weniger, also das weiß ich alles gar nicht. Ne? Aber ich glaube, er wird uns definitiv überraschen mit seiner Schlimmheit.
Ja, vielleicht daran, dass sie im Endeffekt doch irgendwie, dass sie uns nicht umbringt. Also das ist, ich glaube, dass...
Vielleicht uns nicht.
Ich glaube auch nicht, dass er... Ich weiß ja, was du meinst. Also ich meine, das ist natürlich tatsächlich eine wichtige Frage. Also es ist, und bloß weil sie, also es reicht ja schon, wenn man einfach wenn er jetzt die alle wichtigen Posten mit Climate Change Deniern besetzt, dann ist
das ist ja schon fast ein Holocaust.
Es könnte sehr, sehr schlimme Konsequenzen für diesen Planeten haben. Und das ist ja dann, ich bin so ein bisschen, also jemand hat irgendwann gesagt, na, wenn wir jetzt immer die ganze Zeit sagen, Trump ist wie der nächste Hitler, und dann in 4 Jahren sagen wir nur, war doch gar nicht wie der nächste Hitler, den bin ich nochmal. Hatten die doch wieder Unrecht hier, diese Liberalen, die ganze Zeit über. Haben die ganze Zeit gesagt, er wird Hitler, und jetzt ist er gar nicht Hitler. Was ist denn jetzt hier?
Du meinst, es ist jetzt ein bisschen, das ist schon wieder zu viel Wolfgecrier.
Ja, so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist er Hitler, und nachher haben wir nicht Bescheid gesagt.
Ich meine, das können wir mal festhalten. Er ist nicht Hitler, ja?
Hitler ist tot.
Genau, Hitler ist fucking tot, so, und Hitler hat, Hitler war definitiv ein ziemliches Arschloch, keine Frage, ja, und, aber Trump wird definitiv anders sein, also, und das ist, glaube ich, also ich glaube immer, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir zu sehr uns an historischen Vergleichen festhalten, und zwar, nicht in dem Sinne, dass wir irgendwie zu viel Panik schieben. Darum geht's mir gar nicht. Ne? Also ich glaube, Panik ist absolut berechtigt. Ganz ehrlich, ja, das glaube ich wirklich. Nur ich glaube, wenn wir zu sehr auf, oh Gott, wann baut Trump das Konzentrationslager? Ja? Dann gucken wir die ganze Zeit gebannt darauf, wann er das Konzentrationslager baut, und dann baut er aber was ganz anderes, mit dem wir nicht rechnen. Ne? Deswegen denke ich, wir müssen sehr, sehr wachsam sein, ohne eine konkrete Vorstellung davon zu haben, was er tut. Ja? Also ohne, dass wir unser Gehirn präkonfigurieren auf, er wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, Nazi-Deutschland kopieren. Das wird er einfach nicht tun.
Natürlich.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er das tut. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, wie er sehr, sehr viel Schaden anrichten kann. Und diese Arten, wie er Schaden anrichten kann, da werden wir bestimmt Überraschungen erleben. Und ich kann mir ehrlich gesagt kein Szenario vorstellen, also wirklich keins, in dem er nicht grandiosen Schaden anrichtet.
Ja, also dass er grandiosen Schaden anrichten wird, das glaube ich, davon gehe ich auch. Ich glaube, also was ich, worauf ich so ein bisschen, also warum, was ist das, was mich an Trump so nachhaltig verstört? Warum hat mich diese Wahl so runtergezogen im Vergleich zu anderen Wahlen? Dann ist das für mich, habe ich nach ein paar Wochen festgestellt, eine relativ persönliche Sache. Und zwar, aber ich glaube, die trifft es auch als Nation, und ich glaube, die ist vielleicht auch ein bisschen, ich habe mein ganzes Leben lang gab es, oder öfters mal, als ich noch jünger war, gab es in meinem Leben irgendwelche Bullies. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, als ich irgendwann mal im Ferienlager war. Und ich war halt in einem Raum mit irgendeinem blöden Arschloch, der sich einen Spaß drauf gemacht hat, mich einfach fertig zu machen. Sowohl indem er mich vor anderen sich lustig gemacht hat, vor anderen über mich, beziehungsweise dann auch tatsächlich physisch. Also meine Mutter hat, ich habe es gar nicht so schlimm erlebt, aber meine Mutter hat mehrere blaue Flecken danach bei mir gefunden, als ich nach Hause kam. Also sie hat so, was ist denn mit dir passiert? Also sie hat mich auch regelrecht geschlagen und sowas. Und das hat, und die Gruppe, in der Gruppe hat, die Leute fanden das, glaube ich, nicht so schlimm, und die es vielleicht ein bisschen schlimmer fanden, die hatten jetzt auch nicht die Lust, sich gegen ihn aufzustemmen, und die Erzieherin, die war selber noch sehr unerfahren und die hat es vielleicht auch nicht so richtig mitgekriegt und hat sich auch nicht so richtig drum gekümmert und sowas, und das hatte für den keine Konsequenzen und ich bin behandelt worden. Ja, so. Und das war halt so ein Bully. Und ich habe es halt geschafft, im Laufe meines Lebens mich immer mehr aus diesen, von diesen, was machst du denn jetzt?
So.
Nochmal Entspannungsübung, oder?
Nee, das ist egal.
Und ich habe es halt im Laufe meines Lebens geschafft, mich weitgehend von solchen Bullies zu befreien. Und das kommt vielleicht auch mit dem Alter und sowas, und halt in einer Welt zu leben, in der solche Menschen nicht mehr auftauchen. Und Donald
Bullies
Trump.
Bullies sind auch einfach Sachen, die eigentlich außerhalb der Grundschule nicht passieren. Also selten.
Naja, aber Donald Trump ist the return of the bully. Der ist halt,
Bulli, ja.
Der ist halt, der und er ist in meinem Leben. Und ich glaube, das trifft sehr, sehr viele Menschen so, dass ich das Gefühl hatte, dass wir doch alle irgendwie da an dem Punkt doch mal erwachsen geworden sind, dass wir wissen, dass man anderen Leuten jetzt vielleicht, dass man die mit einem gewissen Grundrespekt behandeln sollte und mit einem gewissen und sich einfach nicht unnötig das Leben schwer macht und ohne Not und so. Und das ist mir klar, dass das im gesellschaftlichen und im sozialen Kontext immer wieder natürlich passiert und so weiter und so fort. Aber dass so ein Mensch, gerade nach dem Obama, der ja nun doch in meinen Augen sehr viel von dem, trotz aller, habe ich ja probiert anzusprechen, trotz aller negativen Zeiten, die er auch hatte, doch irgendwie für was Gutes im Menschen stand und das repräsentiert hat, steht halt Trump nicht mal unbedingt für das Böse oder Schlechte, sondern einfach für das Dumme, für das Plumpe, für das Arschlochige. Und ich glaube nicht, dass, also ich glaube, dass wenn Trump Schaden anrichtet, dann nicht, weil es seine Ideologie ist, sondern weil es, ja, wie du sagst, eben vor so Lulz, weil es irgendwie seiner Persönlichkeit, seiner Egozentrik, seiner, weil es er würde ein Kind überfahren lassen, wenn er dafür einen Donut kriegt. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Und
ich glaube, er würde auch ein Kind überfahren lassen, einfach weil er daran Freude hat.
Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber also wenn er dran Freude hätte, dann würde er es wahrscheinlich tun lassen. Ich sag nicht, dass er es hat automatisch. Er ist einfach ein durch und durch unangenehmer Mensch für mich. Und das ist tatsächlich, das hat erstmal relativ wenig mit Politik zu tun und vielleicht dann doch im Endeffekt sehr, sehr viel. Weil es eben für diese Rohheit steht, dieses, was du gerade mit der Alt-Right-Bewegung beschrieben hast, dieses eben, was ja die Ablehnung dessen ist, was, also es ist ja die Aussage, nein, wir können uns jede Form von ein Lächeln ist ein Fehler, weil es macht dich nur schwächer. Das ist ja ein ganz wichtiges Element dieser rechten Bewegung, dass sozusagen wir befinden uns in einem permanenten Kampf um die Welt, und darum ist es nicht nur überflüssig, Freundlichkeit zu zeigen, sondern es ist sogar falsch. Mitleid ist tödlich, so nach dem Motto. Und das ist und ich glaube dafür und nicht hyper egoistisch zu sein ist auch falsch. Und Trump ist halt der extremste Egoist, den ich jemals gesehen habe. Also ich glaube, er hat noch nie irgendwas für jemand anderen getan. Und außer er hat sich halt einen direkten Vorteil daraus gesprochen. Und ja.
Ja, ich teile diese Bully-Erfahrung auch, die hatte ich auch sehr lange in der Schule. Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass wir da auch irgendwie präkonfiguriert sind.
Ich glaube, das trifft
diesen Bully zu sehen und diesen Bully zu fürchten und ich weiß nicht so genau.
Das ist diese Menschen, die du siehst und diese Menschen, die schon, also ich bin mal irgendwann in einer Bahn zusammengeschrieben.
Hat ja auch viel mit Macht zu tun. Ne? Es geht ja auch, damit ist es auch strukturgleich mit Trolling. Ne? Bei Trolling geht es auch um Macht. Das ist eine Machterfahrung. Ich kann hier hinter meinem Computer tausende von Meilen entfernt, kann ich jemanden wehtun, ja? Mhm. Ich kann jemanden emotional wehtun. Und das ist auch das, was der Bully macht. Und warum der Bully handelt, ist halt eine Form von, ich kann hier eigene Machterfahrung dadurch erlangen, indem ich Menschen quäle und denen das Leben zur Hölle mache. Insofern ist das total strukturgleich, ne?
Ja. Das sind ja oft Menschen, die sich, also eben, wenn du von irgendjemandem zusammengeschlagen worden bist, wie es mir mal passiert worden ist, das war gar nicht so sehr, dass er physisch stärker war als ich, sondern es war einfach die Tatsache, dass ich ein Hirn hatte, was ich schützen wollte und dem das halt egal war. Und hättest du den Schädel einschlagen können, das hat ihn nicht interessiert, solange er diesen Kampf gewinnt. Das war halt diese Fähigkeit. Also ich sehe es nicht wirklich als Fähigkeit, also diese Unfähigkeit langfristig zu denken, die ihn dazu gebracht hat, alles auf diesen einen Moment zu setzen. Und ich glaube,
das ist so eine gute Beschreibung für Trump.
Ich sag's. Ach ja. Aber da muss man halt auch immer mal wieder sagen, also zum einen ist das halt diese Wahrnehmung von Macht ist halt was ich persönlich auch online erlebt habe mit meinem Twitter-Account. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber so in diesen Zeiten, als wir Twitter-Follower gewonnen haben, wie nichts Gutes und dann irgendwie dieses Gefühl hatten, so eine Stimme zu haben.
Um das den Leuten zu klar zu machen, ne? Also Twitter-Follower kriegen wie nichts Gutes, heißt halt irgendwie, keine Ahnung, 10 in der Woche.
Ich habe in einem Monat habe ich mal gute 1000 gewonnen.
Echt, ja?
Ja, okay. In den besten Zeiten waren das. Okay, ja.
aber selbst das, ne? Also das ist ja
natürlich
für Twitter-Verhältnisse, aber, ist das so.
Ja, ist scheiße. Also ich meine, es waren einfach für einen kleinen Niemand, wie halt ich es war. Ich weiß nicht, ob du warst wahrscheinlich noch nie ein kleiner Niemand, aber
ich war auch ein kleiner Niemand.
Ja.
Nee, ich habe das ja auch so empfunden, ne? Ich glaube nur, dass halt die Zahlenrelation haben.
Natürlich, aber so dieses Gefühl, dass man Macht hatte und dass man Einfluss hat und dass man was bewegen kann und dass wir ich weiß noch, dass irgendjemand mal mir erzählt hatte von einer politischen Diskussion, also von einer Studie, wer sozusagen die Netzthemen dokumentiert und dass das im Wesentlichen 20, 30 Leute in Berlin waren, die auf Twitter verteilt waren und dass ich plötzlich einer von denen war. Sowas, was auf der einen Seite ich gar nicht glauben wollte, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie so ein bisschen geiles Gefühl war. Und so diese Erfahrung und ich definitiv in diesem Rahmen auch Leuten massivst Unrecht getan habe, dass ich diese Macht, der ich mir selber gar nicht bewusst war oder vielleicht nicht vollends bewusst war, gegen Leute genutzt habe und gegen Menschen genutzt habe, vielleicht auch aus
purer. Das ist mir aber ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Also ich meine, es mag sein, dass ich da eine total verklärte Vergangenheitserinnerung habe, aber ich habe das Gefühl, ich habe doch irgendwie die ersten Jahre 2007, 2008, 2009 und so, habe ich doch als extrem friedliche und extrem harmonische und extrem flauschige Zeit in Erinnerung.
Ja, nach innen.
Wo man auf Twitter nicht rumgeätzt hat, sondern wo man eigentlich immer total nett zueinander war.
Nach innen, aber ich glaube, so nach außen hin wurde doch schon ganz gut ausgekeilt. Oder halt auch so diese ganzen.
Gegen Politiker und sowas, natürlich, ja klar, ne? Da haben wir halt irgendwie.
Ja, aber auch teilweise.
Diese Internetausdrucker und so, ne?
Ja, aber wenn ich zum Beispiel so dieses, Ich erinnere mich noch, das war noch vor Internetzeiten, so wie bei Spreeblick, wenn, also ich meine so gegen die Du bist Deutschland-Kampagne, okay, das war relativ, das ist ja auch okay, dagegen zu keilen, also gegen solche öffentliche.
Das war ja auch kreativer, das war ja auch kreativ, das war ja auch lustig.
Natürlich, das
ja,
war
da
auch,
haben
das,
wir irgendwie,
das
haben wir
also ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das alles 1:1 identisch war. Ich will einfach sagen, dass es relativ ähnliche Muster waren, die sich vielleicht anders ausgedrückt haben, aber so dieses damals, als ich angefangen habe, bei Spreeblick mitzumachen, so dieses Gefühl, wir sind jetzt was Neues und wir nehmen diese etablierten und wir stellen was Neues gegen diese alten, am Ende befindenden etablierten Medien und wir zeigen jetzt der Welt, wie man das macht und wir machen das jetzt mal richtig. Dieses Gefühl kenne ich durchaus auch. Und ich kann mich da, und das ist auch auf Spreeblick und in diversen anderen Blogs natürlich auch total ungerechtfertigte Opfer gab, dass sich da über Leute aufgeregt worden, die vielleicht gar nicht so schlimm gehandelt haben und dass da so Kampagnen betrieben worden sind, die im Endeffekt wahrscheinlich immer ungerecht sind. Also das ist definitiv
da was ein, ganz
also ehrlich? Ich kann mich noch erinnern, dass es da mal gegen, oh Gott, wie hießen die, Transparency International so ganz merkwürdig gehackt worden ist, weil die...
Weil sie so eine Link-Policy hatten oder sowas, ne?
Ich weiß nicht mehr, ich glaube, sie haben jemanden in einer Mail CC gesetzt, den sie nicht hätten CC setzen sollen und dadurch war irgendwas Internes öffentlich geworden und die haben sich halt nicht sonderlich freundlich da über irgendjemand geäußert oder sowas und das ist dann, oder ich weiß es nicht mehr, was es war. Es war im Endeffekt...
Es gab da bei diesen Blogs, bei Blogs gab es immer diese Shitstorms gegen irgendwelche Leute, ja.
Und ich kann mich noch daran erinnern, dass als hier Fix MBR, falls du dich noch an den erinnerst.
Aber mit denen habe ich ja auch Ärger gehabt, ne?
Ja, mit dem hatte, aber dass der gegen irgendeine kleine Firma, weil er bei denen, also mit, ich habe damals lustigerweise für die einen Consulting-Job gemacht, dass er gegen die ganz massiv gekeilt hat und also so dieses.
Aber das war aber auch ein Choleriker. Also
ja, ohne Frage, aber sich, aber überhaupt den Typen so ernst zu nehmen, ist auch schon, also das war das dann wieder unser Fehler. Also
und Fonsi hat ja auch damals schon irgendwie, wie er gegen StudiVZ und so gegen gehetzt hat.
Also und dann ja auch, gegen schon nicht mehr. Donald Fonsi ja sowieso gegen jeden, der es gewagt hat, mal in der Nähe von Berlin gewesen zu sein. Und
stimmt.
Das ist jetzt, das mag alles auf einer anderen Ebene gewesen sein und sowas und das mögen jetzt viel, viel größere Bereiche, aber so diese Erfahrung und dieses ähnliche und ich hoffe mal, dass das vorbeigeht einfach, weil bei mir ist es vorbeigegangen und ich kenne viele andere Leute, bei denen es vorbeigegangen ist und ich hoffe mal, dass es bei vielen von diesen Arschlöchern auch vorbeigeht und dass sie irgendwann mal mitkriegen.
Also was ich da total nachvollziehen kann und was ich auch extrem reflektiert habe in den letzten paar Jahren oder sag ich mal letztes Jahr eigentlich hauptsächlich, ist dieses Narrativ, in dem wir uns damals selber empfunden haben als eine Gegenöffentlichkeit. Ne? Mhm. Also es war dieses Internet und dann auch dieses Social Media, vor allem erstmal Blogs, ne? Also Social Blogs so als so sozusagen so Social Media avant la lettre, wo es das erste Mal wirklich offensichtlich wurde, dass das durch das Internet jeder eine Stimme kriegt oder haben kann, wenn er sie will. Für relativ wenig Aufwand, für kaum Geld und so weiter und so fort und damit eine weltweite öffentlich erreichen kann. Und das war halt eigentlich diese Urerfahrung des Bloggens, die halt wirklich damals revolutionär war, weil damals gab es das einfach nicht. Ne? Mhm. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber von 0 auf 100 konntest du plötzlich irgendwie eine Webseite machen und Tendenz und konkret die ganze Welt erreichen.
Mhm.
Und das gab, da hast du völlig recht, das war auch so ein Machtgefühl. Das war aber, das verband sich aber gleichzeitig mit einer Vision, mit einer Utopie.
Mhm.
Ne? Zu sagen so, wie ich es damals auch formuliert habe, ist halt sozusagen, dass die Meinungsfreiheit war bisher nur eine rein virtuell aufgeschriebenes Recht im Grundgesetz, das aber keinerlei reale Entsprechung hatte, ja. Klar konntest du immer deine Meinung sagen in diesem Land, aber du konntest sie eigentlich laut sagen, du konntest sie nicht verstärken. Und es gab diesen Sethe, der hatte damals diesen Spruch geprägt, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, in ihren Zeitungen was zu sagen. Mhm. Ja? Und das ist ja was aufgebrochen wurde durch das Internet, dass plötzlich jeder hatte plötzlich die Möglichkeit zu publizieren, also richtig eine Öffentlichkeit herzustellen. Und diese Öffentlichkeit war im Endeffekt das Nonplusultra, weswegen natürlich auch die Republika immer noch Republika heißt, weil es ging um die Republik, es ging um das Publizieren, um die Öffentlichkeit. Und jedenfalls haben wir uns damals ja auch schon als Gegenöffentlichkeit verstanden. Also irgendwie die großen Medien, die Mainstream-Medien, wir haben es, glaube ich, damals, haben wir es Mainstream-Medien? Wir haben es auf jeden Fall die alten Medien.
Vielleicht etablierten Medien.
Oder etablierten Medien.
Und wir haben jetzt mal die Authentizität, das war ja mal so das.
Genau.
So, wir hatten ja auch so
Kampfbegriffe. Wir waren sozusagen die niemand auf dem Schirm hatte, ja,
also genau.
So die Guerilla, Medienguerilla, ja, das war so das Gefühl, wir waren die Medienguerilla und wir waren gleichzeitig die Avantgarde, denn wir waren davon überzeugt, dass wir nur die Vorhut sind, also mir war das jedenfalls immer klar, wir waren nur die Vorhut für, irgendwann würden uns alle dahin folgen, wir alle würden einen Blog haben, ne, und in gewisser Hinsicht ist das ja auch eingetreten. Wir haben und das war auch dieses Narrativ und du hast völlig recht, das war auch ziemlich selbstgerecht, ne? Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt Pegida und PI News und was weiß ich, keine Ahnung, Sezession, die ganzen rechten Leute, die momentan, das ist genau das Narrativ, das sie füttern. Mhm. Das ist genau dasselbe Narrativ. Sie sehen sich als die Gegenöffentlichkeit zu der etablierten Öffentlichkeit. Sie sehen sich als die Rebellen, sie sehen sich als die Avantgarde, sie sehen sich als die Outcasts und die Guerilla. Und sie haben strukturell auf eine gewisse Art und Weise auch recht. Mhm. Und weil sie sind das, ja, aber sie sind halt auch einfach widerliche Rassisten und Demagogen.
Naja.
Und das waren wir nicht. Und das muss man aber auch sagen. Das waren wir nicht. Wir haben nie Lügenpresse gesagt. Mhm. Wir haben die Medien kritisiert. Wir haben auf die Medien geschimpft, haben wir. Ja.
Na, wir haben auch teilweise unsachlich eingekloppt.
Wir haben auch wahrscheinlich auch unsachlich eingekloppt. Das will ich auch nicht.
Aber wegen anderen
Dingen. Aber wir haben nicht eine systematische. Wir haben nicht diagnostiziert, dass die Medien systematisch uns alle anlügen und dass sie auf Linie gebracht werden von der Regierung oder so.
Klar.
Also diese Scheiße haben wir nie gebracht.
Das stimmt. Aber
wir haben die Arroganz der Medien angekreidet. Wir haben gesagt, ihr seid zu arrogant, ihr macht die ganze Zeit Fehler, wir gucken euch jetzt auf die Hände, auf die Finger, wenn ihr Dinge tut. Ja, wir sind das neue Korrektiv. Ja, wir haben uns nicht als sozusagen Gegenöffentlichkeit in einem Sinne einer totalen Gegnerschaft, nicht als einer totalen Opposition, Fundamentalopposition, sondern als Korrektiv haben wir uns verstanden.
Das
glaube ich schon.
Also mein Ziel war es damals, also ich wollte schon damals die Medien beerben und nicht die Medien besser machen. Ich glaubte schon, dass nicht die Zukunft Spiegel Online ein wenig anders war, sondern ich dachte schon, dass Spreeblick die Zukunft ist. Und das ist, aber ich will jetzt mal bei den, also was ich glaube, was auch noch eine wichtige Komponente ist, die wir gerade, glaube ich, ein bisschen außen vor lassen, ist die Gegnerschaft. Also was ist eine Bewegung wert, wenn sie keine Feinde hat? Und wir hatten damals dann quasi, das war ja auch ein Teil unseres Selbstbewusstseins oder unserer Selbstdefinition, kam ja auch daher, dass wir bis zu einem gewissen Grad auch angefeindet worden sind von genau diesen etablierten Medien. Und
diese Arroganz war ja auch real.
Natürlich.
Ne? Also muss
natürlich.
Man auch sagen. Also die Arroganz gegenüber Blogs war ja auch einfach da.
Und dieses,
die sind doch alle die Klowände des Internets. Ich meine, das manche Sachen sind ja auch nur dadurch zu erklären, dass das eben diese
Genre-Mir-von Matt.
Genau. So ein von im Namen. Also ich meine, das sind ja alles Arschlöcher, wer so ein von im Namen hat.
Ich war jetzt aber halt tatsächlich ein Werber und kein Journalist.
Ja, natürlich. Aber so diese Arroganz der Etablierten sozusagen gegenüber uns, die hat uns ja auch Energie gegeben und befeuert. Mhm.
Konnten wir uns ja erst richtig als Outcast begreifen. Ne?
Eben. Und vielleicht ist es genau das Gleiche, was gerade dieser Bewegung auch halt so weiterhilft. Dass sie halt auf so eine massive Feindschaft stößt, was dann halt nach innen abdichtet und zu so einer Einigelung führt und dass so eine Bewegung vielleicht auch erst so ausformt. Und das ist vielleicht der Grund, warum warum es keine Alt-Left gibt, sondern eine Alt-Right, weil eine Alt-Left wahrscheinlich nicht so massiv bekämpft werden würde.
Waren die Piraten Alt-Left?
Nee. Bis zu einem gewissen Grad vielleicht schon. Bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube.
Bis sie es halt nicht mehr sein wollten, ne? Vielleicht
auch. Ja, genau. Also ich glaube, so die Berliner Fraktion und sowas würde ich schon als sowas bezeichnen, ja. Und dann bis sie erfolgreich waren und dann die Idioten kamen. Das ist.
Die Idioten waren halt da, die wurden nur irgendwann lauter.
Oder so. Das Gefühl. Ja. Vielleicht auch das. Und das ist. Ja, die Piraten waren wahrscheinlich im Endeffekt ein großes Missverständnis. Aber ja, vielleicht waren die auch, also ich habe die Hoffnung gar nicht aufgegeben und ich glaube, die Zeiten werden, ich glaube, ich hätte im Augenblick mehr Angst davor, dass jetzt Trump doch nicht Präsident wird, als dass das wird.
Also du meinst jetzt zum Beispiel, dass das Electoral College
dass das passiert. Jetzt
tatsächlich Clinton. Ja, also kann ich nachvollziehen.
Oder dass er direkt als allererstes, noch bevor es richtig losgeht, irgendwie impeached wird oder sowas. Also dass da so Dolchstoßlegenden oder das.
Hallo?
Ja, oder dass ihn jemand abknallt.
Das ist nicht mehr lange, also ich meine, es war mal eine Zeit lang echt Mode in den USA, halt auf die Präsidenten zu,
ja.
die abzumurken.
Insofern.
Zumindest zu versuchen.
Ja, und also davor hätte ich im Augenblick, weil das würde, glaube ich, dann dieser ganzen Bewegung erst wirklich die Legitimation geben. So, we are up to something.
Und die haben wirklich Waffen.
Genau. Das halte ich im Augenblick dann. Und ich habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, so schnell wie, also ich meine mit dem Recount, warum da die Grünen-Kandidatin dann plötzlich anfängt, Gelder zu sammeln für einen Recount und dass das nicht ganz anders eingeschlagen hat, dass das Geld nicht dafür so, also war relativ schnell da, aber wie lange es gedauert hat, bis ich überhaupt mitbekommen habe, dass sie dafür Gelder einsammeln, weil ich hätte dafür sofort Gelder gegeben natürlich und sowas. Und aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass so ein bisschen auch man hat sich schon damit abgefunden, dass es Trump jetzt wird und weil es vielleicht auch klare Feindbilder schafft. Und also auch von der Linken her.
Ja. Und also ich gebe dir recht. Es gab ja zum Beispiel, es gibt jetzt momentan die die Forderung, das Electoral College von den speziellen CIA-Informationen, die momentan aber noch sozusagen geheim sind, dass die gebrieft werden. Mhm. Im Vorfeld der Wahl. Und dass Clinton das auch mit unterstützt, dass das passiert. Und das haben sich ja im Vorfeld jetzt schon einige Leute, einige Wahlmänner und Frauen schon gemeldet, die gesagt haben, also ich werde zwar losgeschickt, um Trump zu wählen, aber ich werde nicht Trump wählen.
Mhm. Sie haben aber nicht gesagt,
Clinton wählen. Ja, also ich sag mal so, ne? Das heißt, es ist noch lange nicht so, dass die Strähne an Überraschungen vorbei ist.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es gut finden würde, wenn, also ich finde dieses Wahl. Nee,
ich weiß es auch nicht, weil das hieße wahrscheinlich, und das ist eine signifikante Chance, dass es dann zum Bürgerkrieg kommt.
Ja, und irgendwo auch zu Recht, weil wenn du eine Demokratie hast, in der sagt, also ich meine, dass die Popular Vote jetzt nicht gewonnen hat, dass sozusagen Clinton jetzt mit 2,5 Millionen Stimmen Vorsprung.
Fast 3 Millionen.
3 Millionen doch am Ende diese Wahl verlieren wird, also ob das nicht absurd genug wäre, aber wenn man nun mal dieses The Winner Takes It All und dieses bekloppte System hat, was hier existiert, dass man dann irgendwie noch dieses Electoral College plötzlich damit reinkommt und dass diese Leute, von denen wahrscheinlich die meisten Leute glauben, dass sie nicht mal existieren, plötzlich die Königsmacher sind, dann kann man wirklich nicht mehr von der Demokratie, oder es
jein,
wird sehr schwer.
Weil das Electoral College, eins der Gründe, das Electoral College einzuführen, war ja im Endeffekt genau die Idee, dass man dort sozusagen so eine Repräsentationslayer zwischen das Volk und dem Präsidenten schiebt, die im Zweifel eine Fehlentscheidung des Volkes korrigieren kann.
Ja, ne? Aber das heißt nicht, dass es richtig ist.
Also aber es ist im Sinne von, das ist schon im Sinne der Verfassung, wenn das Electoral College sagt,
vielleicht.
Ja, also wir wurden hier, ne,
aber das waren andere Zeiten, das muss man auch mal sagen.
Du hast völlig recht, ja, also es würde so sehr von den Erwartungen und dem bisherigen funktionierenden System abweichen, dass die Leute hinreichenden das Gefühl hätten, dass sie um ihre Wahl betrogen worden wären.
Diese sowieso nicht sonderlich demokratische Demokratie noch undemokratischer machen.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der Schaden, der dadurch zustande kommen wäre, größer wäre als den Schaden, den Trump anrichtet.
Das kann gut sein.
Also,
vor allem wäre er auf jeden Fall erstmal unmittelbarer und greifbarer.
Er wäre
Trump,
sofort
Trump
da.
Trump ist ein großes Fragezeichen halt.
Ja.
Ne?
Und ich habe auch das Gefühl, achso, das wollte ich auch noch erzählen, ich habe so ein paar Leute auf Twitter beobachtet, die so Trump-Supporter waren und sowas, und mit ein paar habe ich auch diskutiert, also natürlich nicht mit den totalen Arschlöchern, aber mit ein paar habe ich diskutiert, mit einem habe ich, da war ich dann am Ende ein bisschen stolz drauf, der hat so über diese ganze, da war ja mit Hamilton, dass die da bei Hamilton aufgestanden sind und Pence da die Leviten gelesen haben, was ich ja sehr, sehr, ja, angebracht fand, und da hat halt jemand irgendwie sich auf Twitter, habe ich mich mit jemandem, der sich darüber beschwert hat, ja, die sind doch alle, das ist doch stillos, wo ich dann dachte so, hey, das sind Broadway-Schauspieler aus New York, wenn die, also die haben mehr Stil im kleinen Finger als du. Egal, auf jeden Fall habe ich mit dem längere Zeit diskutiert und dann halt über Pence, und er fand Pence ganz toll und ich habe gesagt, Pence ist ein Arschloch, oder habe es halt nicht ganz so formuliert, weil ich halt jemanden überzeugen wollte und nicht einfach nur frustlos werden wollte, und dann habe ich lange mit ihm, und dann ging es halt, kommt man irgendwann, weil Pence hat die in seinem Staat, von dem ich nicht mehr weiß, in welchem Staat er jetzt genau genommen hat, hat er diese Klogesetze da, diese Bekloppten eingeführt, und dann meinte er, ja, er findet das ja auch irgendwie gut, dass jeder auf das sein echtes Geschlecht, bla bla bla, und weiß der Teufel was, und dann habe ich gesagt, nein, bla, da muss den Leuten, und er, irgendwann hatten wir an dem Punkt, wo er halt gesagt hat, dass sozusagen, wenn man sich seinen Schwanz abschneiden lässt, dann muss man doch irgendwie irre sein, so nach dem Motto, die brauchen doch psychologische Behandlung, alle diese Menschen. Und
aha.
Und also ganz klar, hey, das sind doch alles. Und dann habe ich am nächsten Tag erst geantwortet und habe halt gesagt, du kannst davon halten, was du willst, aber ich weiß von den 3,5 Leuten, die ich kenne, dass erstens haben sie sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, ihr Geschlecht ändern zu lassen, sondern haben vorher alles andere probiert, was in ihrer Macht stand, und psychologische Behandlung gehört auf jeden Fall dazu. Insofern glaube ich nicht, dass das Leute sind, die einfach nur, zweitens ist es ihre Entscheidung und nicht unsere Entscheidung. Drittens ist es eine sehr, sehr schwere Entscheidung, weil es finanziell sehr teuer ist, weil es massive psychische Probleme, weil es physische Umstellung gibt, weil es einfach ich meine, das muss man ja sagen, sind ja im Endeffekt doch alles Amerikaner, auf ihre Freiheit geben sie ja doch viel. Es ist ihre Entscheidung, und es ist nicht an uns, das zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper machen, sondern es ist ihre Entscheidung, was sie mit ihrem Körper machen. Und im Endeffekt sind es mit die verwundetsten Menschen in unserer Gesellschaft, weil es einfach Spuren hinterlässt, diese Transformation. Und dass es einfach nur, dass es einfach nur gemein ist, ihnen vorzuschreiben, auf welches Klo sie zu gehen haben. Und an dem Punkt hatte ich ihn, wo er mir dann geantwortet hat, da stimme ich dir 1000% zu. Und ich weiß nicht, für wie lange er diese Meinung
diese Akzeptanz aufrechtbehalten hat, aber dieser Typ hat zumindest meine andere Meinung gehört und hat sie für sich akzeptiert und hat ist mal kurz raus aus diesem Narrativ, dass ja jeder, der sich einen Schwanz abschneiden lässt, ja sowieso nur irre ist. Ich folge da übrigens einer auf Twitter, die heißt Up and Out Comic, glaube ich. Die hat eine Operation hinter sich, hat sich vom Mann zur Frau umoperieren lassen. Ist Transgender? Ist das Transgender, wenn man sich umoperieren lässt? Ja, ne?
Ja, das passt, glaube ich, immer, ne? Also,
und macht halt gute Comics jetzt. Also am Anfang hat sie immer nur so alberne Comics gemacht und macht jetzt aber so Comics, wo sie sich quasi mit ihrer Geschlechtsumwandlung auseinandersetzt auf teilweise, also über die Kleinigkeiten. Und man kriegt halt mit, diese Frau hat sich in ihrem Leben weitaus mehr Gedanken darüber gemacht, auf welches Klo sie gehen sollte, aus rein freien Stücken schon alleine, weil es halt unabhängig davon, wie die gesetzliche Lage aussieht, ein sehr, sehr schweres Problem ist, als jeder, der über so ein Gesetz abgestimmt hat, als alle Leute zusammen. Und
Max, ganz kurz.
Ja.
Ich mache mir seit gewisser Zeit auch sehr viel Gedanken über aufs Klo gehen.
Ah.
Und wir sind, glaube ich, auch schon sehr lange dabei.
Ja, wir sollten mal aufbrechen. Aber das war jetzt eine gemeine Überleitung.
Das stimmt, das war so ein bisschen passend.
Sorry. Okay. Ja, ich wollte nur sagen, also die heißt Up and Out Comic. In der Huffington Post ist jetzt gerade auch über den Artikel und auf BuzzFeed wurde sie gerade rumgereicht und sowas. Und das ist, es lohnt sich, das zu lesen, weil man kriegt einen ganz, ganz, ganz anderen Eindruck, wie es Menschen geht, die mit dem Gedanken spielen oder sich eine Geschlechtsumwandlung durchgeführt haben. Wir können nichts davon ist irgendwie auch nur für uns greifbar und es ist sehr spannend, das zu lesen. Und ich folge dieser Frau sehr gerne und ich kann es euch nur ans Herz legen, weil es doch die Augen öffnet ein bisschen, selbst wenn man glaubt, da offene Augen zu haben. Gut. On a high note.
Cool. So, jetzt haben wir wie viel Stunden jetzt? Sind es schon drei, oder?
3 Stunden, 7 Minuten, 34 Sekunden.
Wow, nicht schlecht. Das ist wie in den alten Zeiten, Max.
Mhm.
Fast.
So. Wir nennen
das Arbeit. Ganz dringend aufs
Klo. Okay, alles klar.
Ich wünsche euch allen, die ihr das hier hört, eine frohe Weihnacht, schöne Feiertage.
Happy Holidays.
Feiertage, Happy Holidays und ein frohes neues Jahr. Und wir werden unser schönes Podcast-Projekt im neuen Jahr weiter fortsetzen
Genau. Und
live berichten, wenn die Welt untergeht.
Und es wird nicht ganz so schlimm kommen, wie wir.
Genau, sie wird gar nicht so schlimm untergehen, wie wir das immer nur,
genau,
wie ihr euch das vorstellt, sondern viel langsamer und schmerzvoller.
Wie immer, so. Wie immer wird alles noch schlimmer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss,
guten Rutsch.